Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Herzlich willkommen zum Podcast Nummer, ich weiß gar nicht mehr, 1100. Ich habe eine neue Rubrik gestartet, Frank, in unserem Podcast, die heißt Mail der Woche. Ich will die mal kurz vorlesen.
Ja.
Hab Frank vorhin schon erzählt, ich finde es so bescheuert. Mir schreibt ein Anwalt aus Saarbrücken, da muss man ja denken, ein Anwalt aus Saarbrücken ist ja auch ein studierter Mann eigentlich, ne? Und müsste eigentlich in der Lage sein zu reflektieren. Also er schreibt mir, guten Morgen, in Ihrem Angebot findet sich ein gelber Strich 8234. Können Sie mir sagen, wie Sie auf den Preis kommen? Fragezeichen. Existiert ein Wertgutachten? Ich habe mich zuletzt 2014 mit einem Wagen diesen Typs befasst. Damals war ein Zustand 2 Wagen mit etwa 10.500 Euro bewertet. Selbst wenn sich die Preise seither verdoppelt hätten, was sie nicht haben, fehlt mir eine Erklärung für die von Ihnen aufgerufene Summe. Können Sie mir eine geben? Freundliche Grüße.
Ja, zwei Wörter. Will ich?
Nee, du kannst ja ernsthaft. Was soll das? A, will das Auto ja gar nicht kaufen. Das schreibt er auch nicht. Sondern ich finde so eine Mail, ich habe die gelesen, das meint er nicht ernst. Ich habe aber ganz brav geantwortet. Ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr XY, das ist der aktuelle Marktpreis. Mit besten Grüßen, Jens Seldrich. Fertig aus. Was willst du auch sagen, ne?
Ja, naja, ja.
Und vor allen Dingen, was weiß ich, was vor 9 Jahren Strich 8 im Zustand 2 gekostet haben mag, eventuell. Aber ich schwöre dir, in dem Zustand hast du vor 9 Jahren auch keinen für 10.000 Euro bekommen. Das ist Bullshit. Das ist totaler Quatsch.
Ja, ne? Ja, ich, also da sind wir ja wieder bei den typischen Themen auch, ne? Zustandsnote ist eine total relative Zahl, weil sie ja nur einen Anteil der Gesamtfahrzeuge berücksichtigt. Ja. So ein Auto hier ist, da kann man jetzt drüber streiten, ob das eine Note 1 ist, aber es ist halt outstanding von Originalität und Authentizität.
Genau.
So. Und eben mit einer, ich sag mal, deutlich geringeren Patina als dass man das bei einem Strich 8er, der eigentlich ja in Deutschland normal gefahren wurde, erwarten kann. So. Also ja, es ist nicht so zu vergleichen. Ne?
Nee.
Ich mag das auch nicht. Also klar muss man ja irgendwie versuchen zu kategorisieren und eben auch Marktpreise aufzuschreiben. Aber wir wissen auch, die Autos, die outstanding sind, die sind nicht in dieser Statistik oder in dieser Art und Weise der Bewertung vorhanden.
Genau.
So. Weil es die eigentlich auch nicht gibt. So.
Nee. Ach, ja. Outstanding kommt auch, kommt ein schöner Volvo-Kombi noch rein, ein 850 Turbo-Kombi, in Royalblau Metallic. Das ist lustigerweise, der Farbcode ist derselbe, wenn ich das richtig sehe, wie mein Magic Blue. Von meinem ist auch die gleiche Farbe, hieß nur anders vorher.
Ja, das gibt es ja oft.
Und der ist also dunkelblau Metallic, innen drin Lederbeige, ein Japan-Reimport, ist 2016 oder 2015 importiert worden. Und ist jetzt, ich glaube, 54.000 Kilometer gelaufen.
Ja. Stark. Also hast du da nur, ich habe das gesehen, ich glaube heute Morgen oder so, an dem Post, ja. Aber nur ein Post vom Motor?
Ja.
Weil ich dann dachte, okay, da kann ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, zumal da auch nicht steht, ob das ein Kombi ist. Ne?
Spannungsbogen aufbauen.
Ja, ja. Gut, Podcast-Hörer sind natürlich gut.
Ein Spannungsbogen ist mir entgegengekommen. Diese Woche ist mir der neue 7er entgegengekommen, abends. Vorführwagen eben, ich glaube, der hat auch ein Münchner Kennzeichen. Mhm. Alter, was sieht das scheiße aus? Der hat ja so eine beleuchtete Niere. Rundrum läuft hier irgendwie eine Neonröhre oder so.
Eine Neonröhre? Ja. Wie aus so einer alten Leuchtreklame.
Ja,
so,
genau.
Die geht dann so an und du hörst da so ein leichtes so Pling. Genau.
So ein Starter. Nee, das Auto kommt mir entgegen. Ich denke mir, Alter, was ist das denn? Also, weißt du, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das Auto nicht gelungen finde vom Außendesign, aber das geht gar nicht. Also das Nachtdesign ist unterirdisch.
Ja. Aber ich hatte interessanterweise, ich komme ja gerade von Lehmann Automobile und habe mir mein Checkheft abgeholt von meiner C8, das war irgendwie nicht dabei.
Haben die noch gedruckt?
Und nee, ich hatte ja tatsächlich eins von dem falschen Auto. Das heißt, bei mir war eins von einer orangen und anderen Fahrgestellnummer. Naja, also und ich bin dann da rein und die haben halt mittlerweile ja auch andere Marken und unter anderem eben auch eine Marke, bei der ich jetzt wirklich nicht so direkt die Modellpalette verfolgt habe. Und ich stand dann vor einem Auto, da hat mich schon sofort die Farbe angesprochen, weil das so ein schöner Grünton war, vielleicht etwas dunkleres, aber auf keinen Fall ein dunkelgrün, ziemlich knalliges, eine tolle Front. Und es war ein Alfa Romeo. So. Und zwar ein Alfa Romeo Tonale. Ja? Hatte ich schon gehört, hatte ich auch über Tests oder Bilder schon gesehen, hat mich jetzt nicht, keine Ahnung, also hat mich jetzt irgendwie nicht beeindruckt. Aber das Auto hier hat mich tatsächlich beeindruckt, weil zum einen die Farbe, zum anderen hatte der irgendwie typischerweise für Alfa so einen tollen Radsatz, ne? In Grau und dann dieses tolle Design. Und was mich aber am allermeisten dabei begeistert hat, war, der Preis. Weil das ist ein Alfa Romeo Tonale gewesen. Schöne Räder, schöne Lackierung, innen drin Leder, Schrägstrich, wahrscheinlich Kunstleder, Automatikgetriebe, voll digitales Display und dann haben die Dinger Abstandsregeltempomat auf den Boxenstand, Harman Kardon ist wahrscheinlich da noch drin. Also Wahnsinnsausstattung. Das Auto war offensichtlich der Tageszulassung, weil das ist eine Erstzulassung 10,22, 25 Kilometer. Ja, und jetzt habe ich euch viel darüber erzählt. Das ist ein 130 PS Motor. Jetzt könnt ihr alle schätzen, was kostet sowas? 41,9. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, für 41,9 ist das aber echt mal viel Auto. Also völlig unabhängig davon, was die Plattform ist, völlig unabhängig davon, dass das eben auch natürlich nicht mehr die typische emotionale Technik eines Alpha ist, ja, aber wahrscheinlich dafür ein bisschen zuverlässiger. Trotzdem, das Auto hat einen coolen Look. Und Jens, du hattest dann ja gesagt, du hast den auch schon mal jetzt irgendwie gesehen, ne?
Ich habe den gesehen. Der Wagen ist ja, wie soll ich sagen, auf Bildern, finde ich, wirkt der nicht so schön. Stimmt die Proportionen irgendwie nicht. Ich glaube, so die Höhe, Radstandverhältnis, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ich habe den beim Hundespaziergang im Original letztens gesehen. Auch diese Sonderserie Speziale, die da jetzt zum Marktstart rauskommt. Auch in dem grünen Metallic, was du mir gezeigt hast. Und es ist ein gelungenes Auto. Also ich will jetzt kein SUV fahren, aber erst recht für den Preis ist es ein extrem gelungenes Auto, wenn man bedenkt, was so ein neuer Smart kostet. So ein Elektro-Smart kostet irgendwie auch so viel.
Ja.
Und aus chinesischer Produktion, also dann lieber den. Nee, der Alfa ist hübsch geworden. Auch. Also der ist wirklich, der hat echt, ist gut designt. Gibt's nicht.
Ja.
Ist auch innen drin.
Ja, das ist tatsächlich nicht blöd. Und auch so ein paar Kleinigkeiten. Also wenn man sich das anguckt, sind halt so Anbauteile, die sonst schwarz sind, also schwarz Kunststoff. Die sind glänzend lackiert gewesen. Dann diese Schriftzüge in schwarz. Also da ist schon ein bisschen Liebe zum Detail auch drin. Und auch der Innenraum ist, normal, das ist jetzt nichts, was mich rausreißt, aber es ist halt alles andere als schlecht. Und ich muss gestehen, für den Preis war das deutlich mehr Auto, als ich erwartet hätte. Naja. Ich wollte übrigens nochmal zwei Sachen. Das erste ist, ich habe Post gekriegt. Gestern hatte ich einen Briefkasten von dem lieben Horst. Der hat einen Brief geschrieben. Moin, moin, neues Jahr, neues Glück. Deshalb schicke ich mein Präsent lieber zu Frank als zur postalisch benachteiligten Garage 11. Mhm. um die Wartezeit bis zu eurem nächsten Podcast zu überbrücken, habe ich mich mal wieder am Tag vorher in Ingolstadt herumgetrieben. Dort fand ich das ultimative Quartett zum Selberbasteln für euch. Hat zwar Neuwagenqualität, aber mit unseren geliebten ollen Kisten. Statt permanent Süßigkeiten zu verdrücken, könnt ihr mal anderweitig sinnvoller tätig werden. hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Luftgehüllte Grüße. Ja, Kultautos, so ein Buch, wo dann Quartettkarten hinten drin sind, die man sich dann quasi so rausdrücken kann.
Ja, aber dann hast du so ganz dünne Billig-Quartettkarten hinterher, ne?
Ja, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Ja, aber dafür ganz schöne Autos. Vielleicht ja sogar mit Werten, die stimmen.
Ja, ich bin mir nicht sicher,
ist ja aus dem Motorbuchverlag. So
ja, ist aus dem Motorbuchverlag. Mhm. Ach so, ja, dann stimmen die natürlich alle. Die
unbedingt. Unbedingt.
Warte mal, das kontrollieren wir mal gerade. Porsche 98, ja, das könnte stimmen. Ja, das 635 CSI, ja, ist aber der Wert vom Cut. Das könnte auch stimmen. Spider, 127 PS in Alpha Spider, das habe ich auch noch nicht gehört. Das müsste ich erstmal, nee. Das stimmt auch nicht, das ist ja Quatsch. Ein Fiat 124 Sport Spider, ja. Also ein 100, erstmal ist, pass auf, das ist, ey, falscher geht's gar nicht. Abgebildet ist ein, ja, wahrscheinlich eine B-Serie, würde ich sagen. Also es ist ein relativ früher 124 Spider mit Chromstoßstangen und auch noch mit den kleinen 13 Zoll Stahlfelgen und Chromradkappen. angegeben ist ein Hubraum von 1995, also von 2 Litern. Mhm. Hat der natürlich nie gehabt früher, gab es gar nicht. Und 135 PS, ja, die gab es, aber 135 PS hat der Volumex gehabt mit dem. Also, aber hier stimmt, hier passt nichts zusammen. Die Daten nicht zum Bild und. Ey, das ist vom Motorbuchverlag. Schämt euch beim Motorbuchverlag, so eine Scheiße auf den Markt zu bringen. Ey, ja, das ist, ich hasse sowas.
Wir brauchen ein Quality Gate.
Ja, aber ich verstehe das überhaupt nicht. Was macht ihr da? Das ist doch Quatsch mit Soße.
Mano.
Nee, ernsthaft.
Die machen jetzt keine Werbung.
Nee, ist doch scheißegal. Nein, man sagt keine Werbung. Was soll das denn, sag mal?
Ja.
Wie kann man sowas machen? Verstehe ich nicht.
Tja. Wir werden es auf jeden Fall mal spielen und dann mal gucken, ob wir noch einen Fehler finden.
Haben die denn nur Studenten oder guckt da kein Redakteur mal drüber über sowas?
Hä? Tja, ich weiß das nicht.
Das weiß ich auch nicht. Hat ein Mercedes, ja gut, hier steht nur -8 W115-114, mhm. 2404 Kubik, der Diesel, gibt es den Wert?
Also ich habe den noch nie gelesen.
Ich auch nicht.
Ich hätte, aber
und dazu sind 65 PS. 65 PS hat der 220er Diesel gehabt.
Genau.
Genau. Und kein 240er Diesel.
Genau.
Der hatte 80 PS, oder?
Nee, das stimmt nicht.
Aber der
hat
nicht 65 PS.
Nee, das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Die frühen 240er, das kann schon stimmen.
Ey, ja. Komm, hör auf. Stimmt ja alles nicht.
Ich recherchiere das mal.
Mini Cooper S hatte angeblich 70 PS und fährt 148 damit. Ja, 12 PS Endrad, 425 Kubik. Ja, weißt du was? Wer hat uns das geschickt?
Der liebe Horst.
Ey Horst, schick uns ja nicht nochmal was, war alles falsch drin. Das guck dir das vorher an.
Du musst das vorher durchkorrigieren.
Ey, guck mal hier. Ein Käfer, ein Salzburg-Käfer, hat aus 1,6 Liter Hubraum 125 PS, soll 180 fahren, 98 Kilo wiegen. Also, wo haben die denn die Daten her? Ich verstehe das nicht.
Du hast alles getestet. Hallo.
Ach so, ist alles aus der ehemaligen.
Das sind die. Genau.
Und pass auf, und jetzt?
Das ist der Leistungsprüfstand vom Motorbuch.
Du hast, erstmal hast du diese komischen Spielkarten mit so fragwürdigen Daten. Mhm. Und als letztes hast du eine Werbeseite für die Motorklassik. Ja. Der neue Ratgeber zum Kauf alter Autos.
Also, meinst du, so wird das nichts, ne?
So wird das nichts. Geil.
Ja.
Ich hatte gerade noch mal so ein Flashback. Ja, vielen Dank, Horst, für diese erheiterten. Ja, wir haben ein bisschen Spaß gehabt jetzt damit. Ja. Schnellster Deal ever, weil wir filmen grüner Alpha, der grüne E50.
Der.
Wir haben ja hier drüber gesprochen im letzten Podcast und dann habe ich zu Hause gedacht, ach komm, ich mache dann jetzt mal einen Post fertig mit ein paar Bildern und inseriere den in Anführungsstrichen auf Facebook und habe den gerade inseriert. So 40 Sekunden würde ich sagen, mach gerade die Seite zu. Klingelt mein Telefon und es sagt nur einer, das ist mein Auto. Ich so, hallo? Ja, der E50, kauf den, ich will den E50 kaufen. Ich so, okay. Ja, der sollte ja am 4. Februar hierher kommen, das tut er jetzt übrigens auch trotzdem, weil der Wagen stand ja noch in Potsdam in einer Tiefgarage. Mhm. Und dann
besser als in Lüneburg.
Ja, genau. Und dann ist dieser Käufer ist dann am Abend noch nach Berlin gefahren mit seiner Lebensgefährtin, hat da übernachtet und ist am Sonntagmorgen zu dem Besitzer des E50, hat sich den angeguckt und hat den gekauft. Aber 40 Sekunden nach dem Post hat das Telefon klingelt. Das ist neuer Rekord bei mir.
Ja, und ich war gerade noch so schnell genug, überhaupt deine Anzeige zu posten. Ja?
Ja.
Und dann nachher die Verkaufsmeldung, die du ja auch dann relativ schnell gepostet hast. Ja. Und da habe ich nur dazu geschrieben, und ich sag noch, weißt du, weil ich ja sagte ein bisschen irgendwie zu billig. Ich will es immer wieder betonen, ich sehe das Potenzial bei diesen Fahrzeugen, bei den, ich sag mal, gut erhaltenen Youngtimer-Mercedes, denn es gibt wenig gut erhaltene Youngtimer-Mercedes und es wird weniger gute 210er heute geben, als es in Zeitversetzt dazu vor 15 Jahren noch 124er gegeben hat, weil die 210er einfach alle schlecht sind. Und wenn da ein guter dabei ist und der dann auch noch eine tolle Farbe, einen tollen Motor hat und sowieso schon mal exklusiv ist aufgrund der Produktionszahlen, ja, sorry, was soll denn da schief gehen?
Also ich hätte ihn tatsächlich ernsthaft verkaufen können 4-5 Mal.
Ja.
Also es haben dann noch ein paar Leute geschrieben und angerufen und dann auch nochmal nachgefasst. So, ist der jetzt denn wirklich verkauft? So, ja, der ist bezahlt und es ist abgewickelt. Also es ist vorbei. Ja. Ist durch das Thema.
Ja.
Ja. Ja, gut, er kommt am 4. Februar hier hin, weil er hier angeliefert wird, in Anführungsstrichen, und steht dann hier noch ein paar Tage. Das ist ja am Samstag, nächsten Samstag, wenn wir von der Messe. Wir sind ja am Freitag auf der Messe und am Samstag sind wir eh hier in dem Podcast auf und dann können wir uns den nochmal in Ruhe angucken hier. Mhm. Ja, das machen wir.
Auf genau. jeden Fall, dann, also bin ich ganz gespannt.
Und dann war diese Woche, ach hier, gab einen Geburtstag zu feiern. Am 19.01.83 ist welches Auto 40 Jahre alt geworden?
Der Fiat Uno.
Der Fiat Uno, genau. Hey Leute, Fiat Uno ist 40 Jahre alt. Man glaubt das auch gar nicht, oder?
Ja.
Da siehst du, was gutes Design ausmacht, ne? Was ein geiler Entwurf.
Schlicht.
40 Jahre. Ja. Wahnsinn. Also Fiat Uno, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Siehst du wohl. Ich habe übrigens, sorry Leute, ich muss noch mal eine kurze Geschichte erzählen. Erlebnis Elektromobilität. Aha. Ich fahre ja nach wie vor meinen EQE und ich gebe ja immer, ja, im Moment jetzt gerade nicht, aber zu dem Zeitpunkt ja. Es war vorletzte Woche. Vorletzte Woche habe ich dann gemerkt, dass ich sonntags irgendwie dachte, oh, wenn du morgen zur Arbeit fahren willst, dann musst du noch mal laden. Also bin ich zur Esso-Tankstelle gefahren. Die haben jetzt so zwei Schnelllader und einer wurde mir frei angezeigt. Dann bin ich da so hin und fahre da hin und sehe schon zwei Autos dort stehen. Und zwar einmal ein Taxi mit einem Kabel drin, was geladen hat, aber auch schon voll war. Und daneben stand ein Miles-Auto. Ohne Kabel drin, hat nicht geladen. Dann habe ich da gestanden, ungefähr, keine Ahnung, eine halbe Stunde, glaube ich sogar 40 Minuten, und habe gewartet, ob vielleicht derjenige vom Taxi kommt und sein Auto mal da abholt. War natürlich nicht der Fall. Ich bin dann irgendwann entnervt da weggefahren, weil in der Nähe gibt es keine Schnelllader. Und wenn ich mich mit einem EQE an eine, ich sag mal, normale Ladesäule stelle, dann dauert es halt wirklich ewig. Und ich wollte irgendwie nicht den ganzen Abend an einer Ladesäule verbringen. Also bin ich dann morgens, oder habe ich dann gesagt, pass auf, morgens fährst du einen Ticken früher los. Ich hatte ja auch noch ein bisschen was an Ladung. Das heißt, ich wusste, wenn ich an so einen Schnelllader fahre, dann stehe ich da jetzt nochmal 20 Minuten. Gut, dann kann ich mir ein Brötchen holen oder so, was auch immer. Also fahre ich morgens dahin und was stand da immer noch? Nicht das Taxi, nein, das war mittlerweile weg, aber der Miles-Wagen stand da immer noch. Daneben war ein Platz frei, ich habe dann mein Auto angeschlossen und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt geh doch da mal rein, weil die Ladesäulen sind ja von Esso, jetzt frag die doch mal. Dann bin ich da rein und habe gesagt, sorry, ich habe eine Frage, die Ladesäulen gehören doch Ihnen, ja. Ich sage, da steht ein Miles-Auto und das stand da auch gestern Abend um 18 Uhr schon, deshalb bin ich übrigens hier, weil ich gestern Abend nicht laden konnte. Was tun Sie denn, damit er da wegkommt? Ja, weiß nicht, müssen wir mal jetzt mal anrufen und das passiert öfter und total nervig und so. Ich sage, jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich bei Ihnen abends um 18 Uhr mein Auto an die Tanksäule stelle und morgens um 10 Uhr mit einer Schlafmütze bei Ihnen ankomme und das mitnehme, ist mein Auto dann noch da oder hätten Sie es dann schon abgeschleppt, wenn es an der Zapfsäule steht? Ja, die waren auch ganz irritiert, ne, weil ich wollte jetzt auch nicht total Maß nehmen, aber mich hat es halt total genervt, weil genau diese Erlebnisse führen natürlich dazu, dass es die zweite Generation von Menschen gibt, die dann sagen, alles klar, das funktioniert schon mal nicht mehr mit der Elektromobilität oder noch nicht. Und das ist so übel, das hat mich so genervt, weil die halt auch sagen, ja, wenn wir den Miles-Wagen abschleppen, dann müssen wir den Abschlepper bezahlen, also müssen da in Vorlage treten und uns das von Miles dann wiederholen. Ja, dann macht das, Leute. Das ist halt, da parkt halt einfach einer, diese, kurz zur Erklärung, Miles sind, das wissen ja viele unserer Hörer wahrscheinlich nicht, weil sie nicht in so einer Großstadt wohnen wie wir hier. Miles ist ja auch so ein Carsharing-Kram, ja, wo die Autos auch irgendwie alle nur runtergerockt in zweiter Reihe geparkt irgendwo rumstehen am Wochenende. Oder eben an der Ladesäule. Also total ärgerlich. Deshalb, ich bin im Moment so ein bisschen, ich bin gerade wieder bei einem Plug-in-Hybrid. Total schade, weil ich meine das auch wirklich ernst. Ich finde den EQE super, aber diese ganzen Erlebnisse, die ich damit habe, die schmecken mir irgendwie gar nicht. Und offensichtlich scheinen wir noch nicht so weit zu sein, dass die Ladeinfrastruktur das hergibt, dass man das wirklich nachhaltig als Mobilität nutzen kann. Wenn man nicht zu Hause alle Möglichkeiten hat, die bei mir halt noch in der Installation sind, dann wird es schwierig. Tja. Übrigens nichts anderes als das, was du so mal sagst, Jens, aber by the way.
Ja, Kabel drum und aus dem Fenster schmeißen.
Ja.
So, genau. Das, oder, ja, genau. Keine Ahnung. Also ich, die Infrastruktur stimmt einfach nicht zu dem Thema, fertig aus.
Ja.
Und auf langen Strecken oder wenn du auf dem Land wohnst, kann ich mir vorstellen, dass, ich sag mal, du wohnst hier außerhalb ein bisschen und fährst in die Stadt zur Arbeit, in dein Büro, Da kannst du es laden. Im Büro ist irgendwie ein Stecker in der Tiefgarage. Zu Hause hast du einen. Dann macht das ja alles Sinn. Plötzlich hat das einen Sinn.
Ja, genau. Ja? Genau. So. Wenn es funktioniert, ist gut.
Genau. Aber in der Stadt hier, in der Stadtwohnung zu haben, ohne Tiefgarage, wo es dann in der Straße eine Ladesäule gibt, um die sich alle streiten, oder dann ein Auto da einfach geparkt wird, was nicht mehr wegbewegt wird, das ist halt kacke. Ne?
Ja, ja. So. Genau.
Und da macht ja wenig Sinn.
Genau. Aber so, wenn ich das richtig beobachtet habe, Jens, bei dir, du hast diese Woche auch einiges verkauft, ne? Also nicht nur den E50, der schnellste.
Ja, hier es war sehr geil. Ich habe, mich ruft letzte Woche eine bulgarische Handynummer an, steht ja immer im iPhone-Schild unten drunter immer Bulgarien.
Bulgarien,
ne? Also, ja, genau. Ich kenne nicht, Bulgarien, wer ruft mich hier an? Keine Ahnung. Dann spricht einer mit mir, extrem gebrochenes Englisch, kein Deutsch. Also die Verständigung war so ein bisschen, ja, war ein wenig holprig. Und ruft an wegen dem Volvo 544 Sport von 1961. Und der gute Mann ist tatsächlich aus Sofia mit dem Auto hier gewesen. Ich habe das mal auf der Karte angeschaut, das sind über 2000 Kilometer Strecke. Ne? Mhm. Ist aus Sofia mit dem Auto hier gewesen und hat sich den 544 Sport angeguckt.
Mit was für einem Auto war er hier?
Habe ich gar nicht geguckt, okay. Er hat draußen geparkt. Und er hat mehrere alte Volvos auch wohl. Und fährt mit einer 61er Amazone Rallyes. Und zwar also Oldtimer Rallyes. In der Gruppe E ist es, glaube ich, bis 61 nach vier Regeln.
Okay.
Und fährt in Griechenland, Bulgarien, bis das nördlichste, wo er an Rallyes teilnimmt, ist die Tschechei.
Okay. So.
Und hatte auch total geil, er war gerade in Griechenland, war eine Rallye, eine längere, an der er teilgenommen hat. Und gut, Bulgarien grenzt ja an Griechenland, also es ist jetzt. Trotzdem ist es wahrscheinlich eine gute Strecke zu fahren und richtig mit Schotterpisten und ohne Servolenkung und Sportlenkrad. Und der hatte hier richtig, hat er mir gezeigt, in der Hand wie so eine Platzwunde vom Lenkrad festhalten tagelang.
Ach so, eine Blase quasi.
Ne? Ja, ja, total krass. Und er sucht einen 544 Sport, Baujahr 61. Wichtig ist, dass es ein echter Sport ist. Das haben wir im Vorfeld, also ich habe ihm alle Nummern geschickt, das kann er nachprüfen. Und in diesem unrestaurierten, originalen Zustand, und da habe ich immer Unterbodenbilder geschickt und so weiter, und er hat sich ihn angeguckt. Und es ist ja der erste Kunde, der sich den überhaupt anguckt. Mhm. Aber das ist dieser
100% Trefferkunde, ne? Der genau das sucht, was du da hast.
Exakt, ne? Genau das sucht. Ja. Der hat sich ihn angeguckt, hat da drunter, und ist er kurz zum Auto gegangen, kam wieder mit einem anderen Pullover, hat sich um das Auto gelegt, hat sich alles ganz genau angeguckt und hat gesagt, Very nice car. Hat immer wieder, also ist exakt, was er gesucht hat. Genau diesen patinierten Zustand, ein echter Sport. Und das Interessante für ihn an dem Auto ist, hat er mir nochmal erklärt, der 544er ist 100 Kilo leichter wie eine Amazone, hat aber den gleichen Motor, auch mit Doppelvergaser und so weiter. Mhm. Und ist bei einer Veranstaltung noch wesentlich wettbewerbsfähiger in dem Baujahr. Mhm. Ne? Mhm.
Und obwohl er natürlich nochmal einen ganz deutlich älteren Look hat auch. Ne?
Ja, natürlich, klar. Ne? Also aber er wird mit dem Wagen bei Oldtimer Rallyes in Südeuropa fahren.
Ja, mega. Ich meine, auch das
und,
ist
aber, und diese mega ganze
für das
Story,
Auto auch geil.
Wir haben ja immer so Ressentiments. Ah, Bulgare, da kommt irgendwie so ein Wanderarbeiter.
Nein.
Oder so. Ja, doch, natürlich.
Ja, aber
ist die ja sind, so. Und, aber da kommt jemand aus Sofia mit dem Auto gefahren nach Hamburg, so echt weit, und um sich einen 544 Volvo anzugucken, um damit in Südeuropa Rallyes zu fahren. Also die Story ist halt so schön irgendwie.
Ja.
Er war total nett, er war ziemlich lange hier, hat sich das alles ganz genau angeschaut und hat das Auto gekauft. Und wird demnächst abgeholt und geht nach Bulgarien dann der Volvo.
Du, und schade, dass die Verständigung vielleicht ein bisschen holprig war, weil vermutlich hat er echt Geschichten zu erzählen. Ne?
Ja,
weil das muss ja ein ziemlich verrückter sein. Ne?
Ja, du hast ja gemerkt auch, wie er sich das Auto, er hat sich mehrere 544er schon angeschaut.
Ja.
Und es war dann halt immer nichts. Es war dann halt immer, die meisten sind halt doch, dieser hier, das Faszinierende an dem ist auch, er ist ungeschweißt. Von 1961.
Kaum zu glauben, eigentlich. Das ist eigentlich kaum zu glauben.
Das ist genau der hat so zwei, drei Stellen, da musst du jetzt was tun. Also du musst den konservieren ganz dringend. Mhm. Gerade hin, wo der Tank sitzt an der Mulde und im Motorraum gibt es unten an so einer Stehwand, da gibt es so Rostansätze, aber da ist nichts durch oder vergammelt. Aber du musst jetzt an dem Auto, hat er auch gesagt. Und ich hatte ihn für 25,9 im Netz. Und da hat er gesagt, müsste das tun und das tun, dann müsste nach Bulgarien transportiert werden, ob er mir ein Angebot machen dürfte. Dann habe ich gesagt, ja gut, da kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie 16.000 Euro oder so. Dann sagt er, nee, 23.000. Das ist ein Angebot. Ja, das ist das, ja, das war alles so totally fair und so nett. Ne?
Ja,
weißt
ja.
du so, das war, da habe ich gesagt, okay, 23.000. Und das Auto, das Blöde an dem Auto für mich und den Besitzer war in Anführungsstrichen, wir hatten den in einer kleinen Inspektion, die hat dann mal eben 4.000 Euro gekostet. Ne?
Ja, ja.
Weil
ja,
Andreas ja, hat dann ganz blöde, da ist ja viel gemacht worden. Neue Getriebelager und das. Und, das. Und ich habe ja obendrein auch noch die Felgen gekauft und die Reifen hier, die Sportfelgen und so weiter. Das hat ja auch nochmal Geld gekostet. Also leider war die Investition höher wie gedacht. Das hat eigentlich schon den Gewinn aufgefressen.
Ja.
So,
ja, ja.
Das ist jetzt so eine Richtung Nullnummer-Geschichte mit den 23. Ist aber egal. A, habe ich gezeigt, dass man das verkauft. Weil da haben ja auch ein paar so Kunden gesagt, oh, ist so ein patinierter Volvo, wer will das denn haben und so. Und, aber es kommt genau der, der exakt dieses Auto gesucht hat.
Ja, der braucht auch keinen restaurierten.
Das nein, ist nein, ja das nein, Dumme. Er will es auch ne? gar nicht. Er genau. wollte genau das, ganz original, ja. patiniert. Er will, also 100% Trefferquote beim Profil.
Ja, witzig.
Und dann war der noch so nett und das war so fair und irgendwie die ganze Sache war eigentlich total angenehm.
Ja.
Das hat so einen Spaß gemacht.
Ja, das ist so, man hat das Gefühl, dass das Auto absolut seine Bestimmung gefunden ja. hat. Ne? So.
Aber
100%ig. Ne?
Aber ja, geil. Unglaublich. Das hat,
schöne
das,
Geschichte.
Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt so irgendwie vielleicht ein bisschen pathetisch, aber das erfüllt mich auch.
Mhm.
Ich bin dann nach Hause gefahren abends und habe gedacht, das war irgendwie total nett, das ist so geil, dass dieser Mensch aus Sofia kommt und dieses Auto kauft und
das Krasse ist ja eigentlich bräuchte man dann nochmal so ein paar Bilder, wie das Ding wirklich bei einer Rallye mitfährt.
Das wird er mir schicken, das werde ich ihm sagen.
Weil das ist
und ich habe, du denkst ja drüber, hast du schon mal drüber nachgedacht, nach Bulgarien Urlaub zu fahren? Ich nicht.
Nee.
Und dann habe ich, du googelst dann die Strecke und Google bietet dir dann ja direkt Bilder an. Ne?
Ja.
Und dann bin ich so virtuell, in Anführungsstrichen, durch Sofia gelatscht.
Ja. Superschön.
Wunderschön.
Ja, total.
Wunderschön. Ja, total. Also Altbauten mit Cafés drin und zum Teil mit modernen Elementen. Also tolle Stadt. Also wirklich. Und da habe ich mich gefragt, ja, warum bist du eigentlich noch nie in Bulgarien im Urlaub gewesen? Irgendwie so. Aber du kommst ja nicht drauf, ne?
Nee. Ja.
Merkwürdig.
Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall hat das mit Sicherheit einen starken Charme. Also ich höre das auch immer von Menschen, die da waren. Ich habe auch Bulgaren in meinem Freundeskreis, die davon sowieso immer schwärmen und sagen, du musst unbedingt mal. Aber leider habe ich es auch noch nicht geschafft bisher.
Ja.
Auf
und man sieht,
Sofia.
Volvo-Liebhaber und Sammler, es hat, also es gibt halt, es gibt ja eh immer überall alles.
Ja.
So wie dieser mit BMW mal aus dem Libanon, der im Libanon restauriert wurde.
Ja, genau.
So. Klar gibt es da BMW-Liebhaber, warum nicht?
Ja, das ist so. Genauso wie es in Spanien ja auch eine Volvo-Szene gibt, wie du weißt. Also diese Szene gibt es halt irgendwie überall dann. Ne? Ja, cool.
In Spanien gibt es eine Volvo-Szene?
Ja, klar.
Ja,
du hast auch den Volvo-Coupé. Und was habe ich noch gesehen? Du kriegst auch noch einen Saab, ne?
Ja, krieg noch einen Saab 900 Turbo, einen Stahlschnauzer. Der ist grau-metallic, was man auf dem Bild nicht sieht, der ist innen drin Bordeaux-Velour.
Ah, schöne Farbe.
Geil, ne? Und ja, ist ein 175 PS Vollturbo, der fährt auch ganz gut.
Richtig schöne Farbe. Weißt du, wozu das eigentlich gut passt? Ich habe das Bild jetzt nicht gesehen. Ist da ein Innenraumbild bei gewesen?
Nein.
Hat der dann schon Wurzelnuss?
Nein.
Weil ich
hatte keinen Saab 900 Turbo.
Nie? Gab es das nie?
Nein. Es gab, ich glaube, beim Cabriolet gab es vielleicht mal so Dekorleisten oder sowas zu kaufen.
Ja.
Aber eine Holzausstattung ab Werk im Saab wäre mir neu.
Okay.
Habe ich noch nie gehört.
Okay, weil ich habe das noch so vor Augen. Ich weiß, dass damals in Soltau hatte ein Arzt so ein, ich weiß auch nicht, ob es ein Turbo war, muss ich gestehen. Es war auf jeden Fall ein Saab-Coupé. Und der war innen drin bordeauxfarbenes Leder auch. Und das Leder war ein super, super, super Farbton einfach. Das sieht total schön aus.
Genau, aber
in dem so Farbton unerwartet. Und der war auch außen grau. Also das muss eine Kombination gewesen sein. Das
ist die gleiche
grau
Farbkombi,
und genau.
Der hier ist Baujahr 85, der da kommt. Der kommt aus der gleichen Quelle oder vom gleichen Besitzer, von dem auch der TR8 kommt.
Ach, okay.
Genau. Ich hatte der hatte mir die zwei Bilder zum Posten schon geschickt. Und ich hatte mit dem TR8, das hatte ich mal zuerst gepostet, den Saab zurückgestellt, damit man mal wieder ein paar Neuigkeiten ab und zu so einfließen lässt.
Ja, und du hast noch was verkauft.
Was habe ich noch verkauft?
ich zitiere kurz einen Kommentar unter einem Facebook-Post, dass du ihn verkauft hast. Gold geht immer.
Ach, der Porsche. Der 911 SC in rot metallic mit goldenen Felgen.
Genau.
Wo dann wieder welche drunter geschrieben haben, es ist eine ganz schlimme, grauenvolle Farbkombination.
Ja, mehr. Das ist Geschmackssache. Ich finde es mega.
Ich finde es mega. Das ist halt wirklich eine Geschmackssache und ja. Mit dem einen schmeckt es dem anderen nicht.
Ja, aber das ist ja auch, also sorry, das ist ja nun wirklich Geschmackssache und das kann ja jeder wieder zurück individualisieren, wenn er möchte. Also mal ganz blöd, was sind denn das für Themen? Das sind ja keine Sachen, die man nicht rückgängig machen kann.
Nee, du kannst die Felgen wieder schwarz pulvern und ist gut. So. Und machst den Streifen ab und fertig aus. Ne? So.
Genau.
Aber das passt ja alles zusammen, das sieht super aus.
Nee, ja, und es ist klar ist das mutig. Also klar ist das so, wenn du das jemandem erzählst, der das nicht sieht und sagst, das Auto ist irgendwie in so einem Rot-Kupferton und dann eben mit goldenen Carrera-Streifen beziehungsweise dann entsprechend den Felgen. Sorry, ich finde, es passt super.
Porsche-Schriftzug, nicht Carrera.
Ah, Porsche, sorry.
Das ist übrigens einer der meistgemachten Fehler, wo ich mir mal den Kopf packe. Das macht selbst Porsche falsch. Die haben manchmal ja so Autos, wo dann so ein alter Carrera-Schriftzug noch draufgeklebt wird. Mhm. Hatten sie eine Ausstellung, beim 997 gab es das noch.
Haben sie sich verschrieben, oder?
Nee, die haben sich nicht verschrieben, sondern dieser Carrera-Schriftzug für die Seite. Nein. Dieser Carrera-Schriftzug für die Seite, A, hat ja eine bestimmte Höhe und wird auch in einer bestimmten Höhe angeklebt.
Ja.
Und diese Klebe, es gibt vom Porsche-Werk eine Klebeanleitung, wie der anzubringen ist. Die habe ich in Kopie von damals. Und die waren ja für den, oder der wurde erfunden, der Schriftzug, für den 911 RS 2,7 damals. Mhm. Und den gab es dann in 3-4 Farben den Schriftzug, fertig aus. Die Typografie, die frühe Carrera-Typografie, auch noch bei dem ersten Carrera, also der 2,7er, der dann als G-Modell weitergebaut worden ist, ist eine andere wie später. Das C hat, alle Buchstaben haben eine andere Form. Mhm. Die sehen gar nicht so aus. Mhm. Und dann hast du irgendwie ein Porsche 964 oder 993 oder 996 oder 997, wo der, das Carrera, wo der, das wurde ein relativ rundes, ein rundes C zum Beispiel. Mhm. Und dieser Haken, das fehlt hier. Also, es ist eine ganz andere Typografie. Und die Typografie ist vor 1973. Mhm. Und die hat halt auf einem Auto von 1988 nichts mehr zu suchen.
Die ist dann ja quasi wahrscheinlich auch unterschiedlich zu dem Schriftzug, wenn er denn einen hat, wo Carrera draufsteht, ne? Oder ist der sowieso nochmal anders?
Nee. Siehst du? Die waren an, also die, ja. Der Carrera-Schriftzug war natürlich 73, 74 passend. Das war die gleiche
Typografie. Ja, genau. Da war passend.
Aber der war auch, der Schriftzug hin auf der Heckklappe, dieser frühere, ist ein Tick kleiner. Und auch da, du erkennst sofort an, das C hat einen Haken bei dem Carrera-Schriftzug. Mhm. Mhm. Auch auf den Seiten immer bei den Autos.
Ja, genau. Ja? Diese so ein Schweinekringel, ne?
Nee, das oder? C ist so rund und hat aber oben klack, fängt mit einem Haken an, gerader Strich und dann wird das C geschrieben.
Okay.
Und die spätere, die Typografie der späteren Carreras ist eine andere. Das ist ein ganz weiches C ohne Haken. Und auch das A, das sind alles durchgehende Buchstaben, das A hört aber, ist halt eine andere Typografie. Und ich bin ja so bei Typografien und so, es ist übrigens auch bei dem SGS Mercedes ein totaler Scheiß hier, ne? Also, da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen mit dem Wagen. Der hat im Tachometer steht SGS mit so einer ganz eigenen Typografie,
ja,
mit so schräg.
Ja.
Und dann steht aber auf dem
Lenkrad.
Auf dem Lenkrad steht dann Styling Garage Coach Building, komplett anderer Schriftzug mit einer komplett anderen Typografie.
Ja.
Als wären es ein ganz anderer Hersteller.
Ja. Zollert. Als wäre es, ja, gut, aber man darf nicht vergessen, vielleicht ist es bei denen auch so, wenn irgendwas später dazu gekommen
ist nicht. Bei denen ist es so, dass es einfach kein Mensch gab, der sich damit auseinandergesetzt hat oder in der Lage war zu erkennen, dass es verschiedene Typografien
mal so,
und Logos
so.
Gibt.
Ja, okay.
Total bescheuert. Und das ist bei diesen Porsche-Geschichten, wird das permanent falsch gemacht. Und für ihn, für den SC, gab es keinen Carrera-Schriftzug zu kaufen am Werk. Aber es gab einen Porsche-Schriftzug und den hat er drauf. Da steht nur Porsche an der Seite, da steht nicht Carrera
im Auto.
Und da ist dann das Porsche so breit wie der Streifen.
Ja.
Da steht dann Porsche in der alten Porsche-Typografie drin.
Ja.
Lang.
Ja, okay.
Und diesen Porsche-Schriftzug, den gab es, glaube ich, ich habe ja vom G-Modell wirklich von jedem Modell ja jeden Prospekt, auch Sonderprospekte. Und ich muss mal gucken, ich glaube, der wurde sogar noch mal in einem Prospekt angeboten für den Carrera 3.2, den gab es relativ lange.
Okay.
Und da gab es übrigens auch jetzt mit den Felgen, viele sagen, dass genau das gab es nämlich auch, es gab goldene Fuchsfelgen. Mhm. Und zwar gab es von Porsche im Prospekt abgebildet, gab es die Fuchsfelge in schwarz, also mit schwarzem Inlay, mit Gold, das war also Platin-Diamant hieß die Farbe, und dann gab es die in einem hellen Grün-Diamant, Metallic.
Ach, cool.
Also es gab es in Grün-Diamant ab Werk, konntest du die Fuchsfelge
stark
bestellen.
Okay.
Wo jeder sagt, hey, was
ist das? Hat da keiner vor Augen, ne?
Nein,
hat
keiner vor Augen. Und du konntest theoretischer Werk, es gab so krasse Kombinationen. Es gab beim G-Modell, wie der rauskam, 75, 76 war ja so die Hochzeit, da gab es, dann konntest du eigentlich bestellen, ich sag jetzt mal, du konntest dir einen knallgelben Targa bestellen, mit goldenen Fuchsfelgen und für die Innenraum, es gab Innenraumfarben, es gab ein leuchtendes Rot zum Beispiel und es gab auch ein Knallblau. Und letztens war einer in knallblauem Innenraum, das ist so richtig Schlumpfblau.
Schlumpfblau, ne?
Ja, ganz krass. Letztens war einer zu verkaufen mit so einer Innenraumfarbe, wo jeder sagt erst, nein, das kann nicht sein. Doch, das gab's so, das konntest du so bestellen.
Ja.
Total krass.
Ja, so hardcore wie bei dem
129er SL,
den du mir mal geschickt hast, der innen drin so knallig war.
Grünen Teppich konntest du auch bestellen, gab es auch.
Okay.
Es gab ja auch ein knalliges Grün für den Innenraum.
Da konntest du mit der Farbwelt aus deinem Rausch, den du abends hattest, dann
morgens weitermachen. Das haben aber wenige Leute gemacht. Ja, solche Wahnsinn. Autos tauchen ja wenig auf.
Ja, ja, oder ich weiß immer nicht, ob das wirklich so ist, dass es weniger gemacht haben, oder ob es bei einer Restauration dann immer gesagt wurde, boah, schmeiß den blöden grünen Teppich da raus und mach schwarzen rein.
Das kann auch sein.
Ja. Das, was du sagst mit der Typografie, fällt mir übrigens ganz oft auf bei AMG-Schriftzügen. Das ist nämlich auch so ein Thema, wenn du dir den alten AMG-Schriftzug anguckst, den du noch kennst, da stand das AMG ja einzeln.
Ich habe noch ein Original nie aufgeklebt.
Und da sind ja die beiden äußeren Kanten des A sind ja schräg.
Genau.
Und irgendwann wurde dann das A an der einen Seite gerade und nur auf der linken Seite schräg. Und das kannst du dann immer sehen. Und das ist oft übrigens auch so ein Thema, wenn dann so, keine Ahnung, also baujahrtypische Dinge, wenn dann irgendeiner einen Schriftzug auf neueren macht vom alten oder umgekehrt, siehst du halt immer, ist nicht original. Ne? Und das passiert übrigens oft, das gab es auch so in Deutschland nicht, diese ganzen Geschichten aus Japan mit diesen Produktionsplaketten.
Ja? Im Innenraum, wo dann steht AMG außer Falterbach als Quatsch.
Genau, also ja, vor allem bei den ganzen deutschen Autos, bei denen das dann geklebt wurde, wo dann irgendwie drauf steht Limited Edition und so, oft sehe ich das, ne? Wo dann gesagt wird, ja, das ist so eine Editionsvariante. Warum? Weil er die Plakette hat, die irgendjemand bei China eBay bestellt hat oder was? Ja, also Bullshit. Ja. Ja. Aber das gut, ist sicherlich auch so ein Phänomen der Zielgruppe AMG teilweise, ne? Gerade bei Gebrauchten, muss man halt sagen. Ist so. Ja, die fallen vielleicht drauf rein. Ne? So.
Ich lasse das mal unkommentiert stehen. Das ist unkommentiert stehen.
Ich will nur mal eine schöne Geschichte erzählen. Und zwar hatte meine Mutter mich diese Woche angerufen, die übrigens, finde ich witzig, die nach wie vor unseren Podcast hört beim Bügeln. Ja? Finde ich auch nett, so beim Bügeln. Kann man machen, ne? So nebenbei Podcast hören beim Bügeln geht immer. Und die mich dann fragte, Mensch, wir haben uns gefragt, hattest du damals schon einen Führerschein, als Papa den Nissan 300 ZX nach Spanien gebracht hat? Ne? Also ein Onkel von mir hat einen Nissan 300 ZX damals gekauft. Das muss gewesen sein, ich würde sagen, Anfang der 90er. 300 ZX, letzte Variante von dieser typischen flachen Variante, also die es mit Turbo gab, aber nicht mit dem Biturbo.
Ja.
Du weißt, was ich nicht meine,
ja,
ne?
Ja.
Genau. Und so einen, wie du auch hattest, aber davon die letzte Variante, die dieses fette Lichtband hinten hat.
Ja, die Stoßstangen sind noch ein bisschen, die sind in Wagenfarbe.
Genau, in Wagenfarbe. Genau.
Und so ein bisschen gekletteter, also ein bisschen smoother
genau.
Vom Design her. Genau,
genau, so ein genau. Genau. Und das Auto war damals, also der war grau, auch dieses typische Grau, war ein deutsches Auto, weil da muss man immer betonen, weil da gab es ja damals auch viele Amerika-Importe von dem Auto. Und der hatte diese Felgen, diese flachen Felgen in grau. Das war ja auch damals so ein stilistisch, dass die eben nicht silber waren, sondern so grau, ja?
Genau.
Damit du ihn dir vorstellen kannst. So. Mein Vater damals dieses Auto dann hier in Deutschland gekauft für meinen Onkel und wir sind damit nach Spanien gefahren. Ich hatte noch keinen Führerschein, das war die Antwort. Ich war aber total begeistert natürlich mit so einem Mega-Auto. Das war damals ja schon ein ziemlich auffälliger Flieger. Jo. Insbesondere, je weiter man südlich kam. Also in Deutschland ging das noch, aber wenn du dann in Frankreich und dann nachher in Spanien warst, dann so. In Frankreich war es dann so, mein Vater eigentlich sich immer so an die Verkehrsregeln gehalten. Damals wurde natürlich auch in Frankreich nicht so viel geblitzt. Und du hattest immer Angst, dass die Polizei dann irgendwo ist oder so. Ne? Du kennst das ja noch so an der Autobahn. Naja, und irgendwann war dann ein Franzose vor uns und der fuhr wirklich so ziemlich zügig und recht zickzack. Und mein Vater meinte dann, naja, der wird's wohl wissen. Und haben uns da rangehängt. Ne? So.
War aber Polizei.
Nee, war zum Glück nicht. So. Mein Vater war dann recht beeindruckt, weil zu der Zeit fuhren wir ja einen 200er Diesel. Ja? Und jetzt musst du dir vorstellen, was passiert, wenn du einen 300 ZX Turbo auf der Autobahn kickst, wenn du den trittst. Ja? Dann hast du den, ich weiß, ich würde sagen, dreifachen Verbrauch von dem, was ein 200er Diesel, 123er verbraucht. 124er hatten wir da schon. Naja, so, und dann haben wir den nach Spanien gebracht. Und wie das dann halt damals so war, da war ja nichts mit von wegen, wir überweisen Geld oder so, sondern wir sind, mein Vater und ich, dann ja mit Taschen voll Peseten, ja, und vielleicht erinnerst du dich, der größte Schein Peseten waren 5000 Peseten, wenn ich mich nicht irre, und das waren aber immer noch keine 100 Mark. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Papier du dann, ja, von Spanien nach Deutschland schleppst. Jetzt waren das zwei Flüge, und zwar ein Flug von damals Santiago de Compostela nach Amsterdam und einer von Amsterdam nach Hannover. Erster Flug, wird das Geld aufgeteilt, das packst du ja auch in keinen Koffer oder in eine Tasche oder so, sondern das hast du am Mann. Ne? So. Ich als damals Jugendlicher die Taschen voll gehabt mit dem Geld, vorne, hinten, Pulli rüber und so. Mein Vater die Taschen voll gehabt, das sind ja alles dicke Bündel gewesen, weil, sorry, ne? So. Und hat auch geklappt. Damals wurdest du auch echt nicht so besonders doll kontrolliert. So. In Amsterdam mussten wir umsteigen, also dann wieder durch die Sicherheitskontrolle. Und auf einmal sagen die so zu mir, wir müssen deinen Rucksack aufmachen. Ich hatte so einen typischen Eastpak-Rucksack, weißt du? So einen blauen Eastpak mit unten Leder, ne?
Ja.
Und mein Vater so, was hast du da drin? Weil wir hatten einen Anschlussflieger, der war total knapp, ne? Und wir hatten eigentlich keine Zeit, wir waren total in hurry. Und mein Vater, was hast du da drin? Und ich so, oh scheiße, ich habe mein Butterfly-Messer da drin. Weißt du, Butterfly-Messer hast du doch damals, so als 15-, 16-Jähriger hast du das mit dir rumgeschleppt.
Ich
ja?
Nicht.
Pass auf, konntest du auch überall kaufen, heute sind die Dinger verboten. Mhm. So, also ich hatte mein Butterfly-Messer im Handgepäck und von Spanien bis Amsterdam hat es übrigens auch geklappt. Ja. So, und dann, pass auf, machten die den Rucksack auf. Und sagten dann, was ist da drin? Und ich so, oh, alles Mögliche. Weil ich dachte so, oh scheiße, da ist richtig viel Gerümpel drin. Und dann haben die alles nacheinander rausgeholt. Was haben die als erstes rausgezogen? So eine großformatige DAZ, weißt du, die ich nach Spanien geschleppt habe und aus Spanien wieder raus. Ne? Und mein Vater stand neben mir, hat mich mit Blitzen getroffen. Er war so sauer. Und Ende vom Lied war nämlich dann, wir mussten dann mit dem Zug von Amsterdam nach Hannover fahren.
Warum?
Mach das mal. Ja, weil wir den Flug verpasst haben.
Ach so.
So, das Messer wollten die mir zuschicken, haben sie nie gemacht. Aber weißt du, was auch scheiße ist? Du sitzt im Zug, bist total müde. Willst du schlafen, wenn du so viel Geld in der Tasche hast?
Weiß doch keiner, dass du es nicht
hast. Genau, aber du sitzt da im Abteil mit anderen Leuten. Das war so scheiße. Das war so eine Situation. Mein Vater hat, das war so eine Kälte zwischen uns. Zum Glück war das dann, als wir ankamen und nachher auch alles wieder gut. Aber was für eine Geschichte damals, ey. Und diese ganze Geschichte mit Geld in der Tasche haben, also du hast recht, ne? Das weiß ja keiner, aber trotzdem, es sind richtige Bündel, ja, du siehst das ja in den Taschen, das ist ja nicht wie heute, wo du irgendwie, wenn du Glück hast, vielleicht noch so einen 500er hast, Achtung, und so ein Auto hat ja damals auch Geld gekostet, also das kannst du ja mal dann in Scheine umrechnen, in Peseten, das waren, wenn ich mich nicht irre, waren das 7 oder 8 dicke Geldbündel, war halt so. Und du hast das nicht überwiesen, weil das war auch, keine Ahnung, auch so eine Überweisung, so eine Auslandsüberweisung war damals echt schon ein Theater. Also das kennst du ja wahrscheinlich alles jetzt sowieso anders. Heute kannst du ja Geld nach Spanien oder von Spanien überweisen, macht ja vielleicht der Bulgare auch. Und das Geld ist schneller da, als wenn du es von der Sparkasse zur Deutschen Bank schickst, ne?
Ja.
Also Auslandsüberweisung ist ja mittlerweile überhaupt gar kein Thema
mehr.
Nee,
gar nicht.
Ja, das war mal mein Roadtrip mit meinem Papa, der irgendwie anders war als sonst. Ja.
Hat dein Onkel das Auto noch?
Leider nicht. Weißt du, das ärgert mich am meisten. Da gab es in der Familie wirklich extrem geile Autos, bei denen ich heute sage, Rallye-Golf G60 in Spanien.
Gut, das weißt du. Das ist immer das Schwierige. Du weißt, wenn es gebrauchte Autos sind und die werden verkauft, man weiß das ja nicht. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Und ich hatte, in Spanien war immer das Problem. Deshalb sind die nachher immer wieder alle so rückfällig geworden zu etwas normaleren Autos. Wenn du so einen Nissan 300 ZX Turbo hast, ne? Solange der noch relativ neu ist und fährt, ist alles gut. Aber wenn nachher Reparaturen kommen, haben die sich natürlich in Spanien Mitte der 90er, wenn du mit dem 300 ZX Turbo angekommen bist, die Karten gelegt. Weißt du, wie ich meine? Da hast du keinen gehabt, der das vernünftig reparieren konnte. Die haben das auch noch nie gesehen vorher. Ja? Die können die alten Diesel reparieren, das kennen die. So ein, ja. Aber der Wagen war cool. Also ich fand den auch so, ich habe ja noch ein Bild davon, von damals, war diese lange Haare-Geschichte. Das Auto war echt nice irgendwie.
Diese lange Haare-Geschichte?
Ja, genau. Ja, nicht, ich muss gestehen, so cool wie deine Frisur war meine definitiv nicht. Das war ja wirklich der absolute Hammer, das Bild von dir.
Ja, wollen wir nicht weiter drüber sprechen.
Aber ich habe ja was mitgebracht, ich habe es vom letzten Mal angekündigt. Und zwar hattest du mir ja diese wunderbare Autokataloge von 1985 geschenkt. Und ich war dann total begeistert, weil das ja in den deutschen Katalogen so nicht drinsteht, als hier die España-Seiten plötzlich 20 Seiten sind. Weil in Spanien eben unheimlich viele Autos gebaut wurden, die wir, ich sag mal, teilweise kennen und bei denen wir vielleicht auch wissen, dass die in Spanien gebaut wurden. Wie hier zum Beispiel bei Citroën, keine Ahnung, 2CV wurde in Spanien gebaut, in Vigo, der LNA oder Elena, wie auch immer, der Visa, das ist alles noch normal. Auch mein BX ist ja in Spanien, in Vigo gebaut worden, aber es wurden eben auch Ford dort gebaut, also Fiesta XR2i ist hier schöner abgebildet, die Escort wurden dort gebaut und der Corsa wurde dort gebaut, den hat man auch echt häufig in Spanien gesehen. Und was man aber richtig häufiger in Spanien gesehen hat und in Deutschland gar nicht, weil gab es den überhaupt in Deutschland?
Ja, gab.
Ja? Gab es den TR?
Den Corsa TR, den gab es bei uns mit einem Stufenheck.
Hm? Ja, wie du, ja, das ist ein Coupé, ist das. Ach,
das ist ein zweitüriges Coupé, genau.
Schlimm, also Optik ist echt schlimm. Ja, Peugeot 205 und auch der 505 wurden in Spanien gebaut. R5, das war sowieso, also Renault 19, Entschuldigung, R18, Renault 6 hatten wir neulich, genau.
Den 6 gab es, aus welchem Baujahr ist das?
Der 85, ja, da war der völlig am Ende schon.
Okay, den gab es doch bei uns gar nicht mehr.
Nein, bei uns gab es den nicht mehr. Bei uns gab es dann den Renault 11.
Ja, ja.
Den hat man übrigens in Deutschland damals relativ oft gesehen.
Vom Renault 11 gab es eine geile, ich glaube, der heißt TXE Elektronik, glaube ich.
Ja.
Mit komplett digitalem Armaturenbrett schon.
Ja, und der ziemlich konnte, cool. Weißt du was, das ist einer der mit ersten, der sprechen konnte.
Genau.
Ja, ja, genau. Richtig.
Genau, ich weiß gar nicht, habe ich sowas beim Original zuletzt gesehen? Nein.
Ja, ja, das war ja diese, den gab es ja auch dann in Amerika, ne?
Ja. Nee, in Amerika gab es nicht den 11, da gab es einen Renault 9, also die Stufenheck-Variante davon.
Ja, 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 genau.
Wurde über AMC vertrieben, die waren ja Partner.
Ja, weil sie Allianz. Ne?
Genau, und der hieß auch nicht Renault 9, ich glaube, der hieß Renault Allianz sogar.
Ja, ja, der
hieß,
ja, ja.
Der hieß nicht Renault 9 da drüben.
Ja, der hat einen Namen, genau. Ja. Und hier, das finde ich ja besonders cool, ich meine, ein Panda.
Seat Panda.
Ja, genau, ein Seat Panda 45 Marbella.
Ja.
Sieht cool aus, ne? Mit den Nebelscheinwerfern in Gelb und so.
Ja,
und auch der klassischen Optik.
Hat hinten hat er ein anderes verkleidetes Rad, damit das rund ist, der Ausschnitt.
Ja. Und doch nochmal eigenständig, ne?
Der ist eigenständig. Daraus ist dann der Seat Marbella geworden, aus dem Panda Marbella.
Richtig. Genau, genau. Und hier ist übrigens auch noch ein Panda Terra. Da habe ich auch einen verpasst in Spanien im guten Zustand. Das sind diese offenen, quasi, ja, der Cabriolet ist, glaube ich, ein bisschen überbewertet genannt, aber offene Plane hinten.
Mhm.
Ganz witzig, aber kannst natürlich auch nicht, wer weiß, wie viel mit anfangen. Und Talbo natürlich. Ja.
Ah, hier Samba. Geil. Ja. Samba S, Samba Rally gab es. Samba Cabriolet finde ich auch gut.
Samba S finde ich, guck mal, der hat 80 PS. Ich meine, ja. Das ist in so einem kleinen Auto, war das ein kleiner Rennmurmel. Ne? Ja, und offensichtlich hier übrigens auch der Solara Escorial Diesel. Ja. Kisten gibt's. Dann der 150. Und VW Passat hat es da auch gegeben und Polo. Ja. Also von daher, es wurde einiges in Spanien damals gebaut, offensichtlich. Ne?
Ja.
Ja, Land Rover, die sieht man da auch noch richtig viel. Aber das waren ja auch alles so Lizenzbauten, die waren auch nicht so richtig zu vergleichen mit unseren oder den englischen Land Rovern und haben auch nicht bei weitem nicht den Wert. Wobei, so wie hier, sowas ja schon cool, ne? In tollen Zustand. Mit so einem Turbo-Schriftzug. An den Geländewagen ja auch immer sehr angesagt. Von daher, also die blätter ich jetzt im Moment ganz viel durch hier, weil gerade wenn ich diese Autos sehe, die erinnern mich doch dann alle sehr an den Urlaub in Spanien vor 30 Jahren. Da gab es das noch. Ja. Naja, kannst du mal sehen, Jens. Ich bin mir nicht sicher, du hast noch irgendwas gepostet, was du noch kriegst. Jetzt versuch dich mal zu erinnern. Irgendwas, was ich auch spannend fand. Sag mir mal was. Das weißt du schon selber nicht mehr. Die Woche ist richtig viel passiert bei dir, ne?
Ach so, kommt am Montag kommt noch ein Auto. Das kommt ganz zufällig wieder zurück. Das habe ich mal verkauft vor ein paar Jahren. Ein Golf GTI 1. Und zwar, das ist ein französisches Modell gewesen, der heißt Rabbit. Der heißt GTI Rabbit.
In Frankreich?
Steht auch hinten drauf, ja. Okay. Und dieser GTI Rabbit ist eine einfachere Variante. Bei uns gab es ja einen Pirelli Golf.
Ja.
Und da gab es auch einen Pirelli Golf GTI.
Ja.
Und der war wohl für den Markt zum Teil ein bisschen zu teuer.
Ja.
Also hat man eine Sparvariante gebaut.
Okay.
Und die hieß Rabbit. Und der hieß, glaube ich, in der Schweiz auch Rabbit. Und in Österreich hieß der, glaube ich, Golf Sprint. Da gab es den auch. GTI. Und der hat vorne nur Einfachscheinwerfer, keinen Doppelscheinwerfer gehabt.
Okay,
und hat
okay.
auch eine Innenausstattung, Türtaschen und Teppiche und so, eigentlich wie ein Golf C.
Nee.
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Also so richtig?
Es ist relativ simpel. Und das ist so ein einfacher GTI sozusagen. Der ist silbermetallic und in einem sehr, sehr guten Zustand. Der kommt am Montag wieder. Ich weiß aber auch nicht, was der kostet und so, keine Ahnung. Aber der bringt mir der Montag. Ich glaube, den habe ich vor 3 oder 4 Jahren verkauft, den Wagen.
Hey, weißt du, was du da betiteln musst? Hm? Haben wir nicht das Jahr des Hasen?
Ist das so?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, wir haben das Jahr des Hasen.
Also viele wissen ja gar nicht, dass es sowas gab.
Viele wissen auch nicht, dass es das Jahr des Hasen ist.
Aber nö. Gut. Für viele ist auch beides uninteressant.
Ja.
Also das Jahr des Hasen, der Golf auch.
Was kostet so ein Golf ungefähr?
Ich weiß es nicht.
Nee?
Nein, ich kann es nicht sagen.
Ich finde...
Mitte, Ende 20 irgendwie, keine Ahnung.
Ja, okay. Weil, genau, das ist auch übrigens...
Ist vor allen Dingen...
Golf 1 sind... Die GTIs sind auch absurd teuer geworden, weil es aber auch... Wann siehst du einen guten? Und ist der hier authentisch also, oder ist der restauriert?
Ganz authentisch. Ich meine sogar, der war in einem großen Teil noch im Erstlack. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das nicht mehr... Ich muss mal die alten Bilder rauskramen, die Unterlagen sozusagen.
Okay. Hm. Ja, ich kann mir das so gar nicht vorstellen, wenn es ein GTI ist, dass der dann tatsächlich so ein bisschen schlichter innen und außen ist.
Ja.
Aber eben den Motor hat er und also die Technik ist da.
Quasi. Ja, ja, natürlich, klar, ja. Logisch, klar.
Ja, hat Charme, finde ich.
Ist ein GTI, ja. Heißt ja auch GTI, hat auch den roten Streifen vorne um die Lampen rum. Aber
und hat dann den amerikanischen Rabbit-Schriftzug dann wahrscheinlich?
Ja,
ne?
Genau.
Spannend, okay.
Schräg, ne?
Ja, total schräg.
Ja.
Nie gehört, total schräg und ja, ist ja auch skurril. Hat auf jeden Fall derjenige, der ihn kauft, hat immer eine gute Geschichte zu erzählen dazu.
Genau, richtig.
Ne?
Ja.
Und passend zum Jahr des Hasen. Als ich eben, ich habe Jens hier etwas stibitzt. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die bei eBay Kleinanzeigen finde. Es gibt von Bastei diese Hefte. Hießen die heiße Räder? Weil da drin ja nochmal irgendwie, ja? Hm? Das sind ja so Comic-Geschichten, die mit Autos und Motorrädern zu tun haben. Sehr, ich sag jetzt mal, liebevoll und detailgetreu gezeichnet, gerade was die Autos angeht. Und dann habe ich hier so eine Szene, da fährt einer mit einem Porsche Turbo, also 911 Turbo, an einem 300 SL Roadster vorbei und ruft halt raus, Mann, was für ein Schätzchen, ist unter Freunden gut und gerne 60.000 wert.
Ja.
D-Mark. Ja, kannst du mal sehen, was für eine Wertentwicklung, ne? 60.000 Mark für ein 300 SL, da hätte man mal zuschlagen können. Bis
60.000
heute.
Mark, das ist wahrscheinlich, das ist aus den 70er Jahren. Dann.
Ja, ist aus den 70er Jahren, genau. Genau. Ist ja bis heute, muss man sagen, ein 300 SL, sowas hast du auch noch nie gehandelt, oder? Oder?
Nein.
Nein. Nein. Nee, hättest die Garage 11 vor 40 Jahren gegeben, hättest du sowas vielleicht gehabt.
Man weiß es nicht.
Genau. Ist ja bis heute, wenn du den siehst, von den Proportionen her, ein optimales Auto, ne? Also ein optimaler Roadster. An dem Auto stimmt alles.
Der 300 SL?
Ja.
Ja, ist schon ziemlich hübsch.
Ne, oder?
Stimmt, ja.
Ja.
Form ist schon nicht schlecht.
Ja, die
dem fehlt halt das Besondere, was der
Flügeltürer hat, oder?
Der Flügeltürer hat, ne? Ich frage mich, das ist ja der Nachfolger vom Flügeltürer eigentlich, ne? Das ist ja nicht parallel gebaut worden. Den Flügeltürer gab es ja da nicht mehr.
Stimmt, es war so, ne?
Ja, der Scapoli ist der Nachfolger vom Flügeltürer und das habe ich nie verstanden.
Ich habe einmal einen in Natura gesehen bei meinem Kumpel in der Motoreninstandsetzung.
Ein Flügeltürer?
Und, nee, einen Flügeltürer habe ich schon viele gesehen. Da gab es Flügeltürer-Treffen hier in Hamburg ja mal, da hast du gedacht, okay. Aber nee, ein Roadster und der hat ja auch so coole Türgriffe, ne? So versenkte Türgriffe mit Knopfdrücken und dann kommt er raus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der, wenn ich mich nicht irre, ich musste falsch liegen, aber der hatte so einen skurrilen Tacho bis 270. Also zumindest war 270, glaube ich, die letzte Markierung, die eine Zahl hatte. Ich glaube, da kam noch ein Strich hinter 280 oder so. Aber es waren ungerade Zahlen. 270, ja. 250. So. Ja, heißes Gerät. Auf jeden Fall schön. Und gut, heute natürlich eigentlich ein Sammlerauto, ne? Wirst du selten noch im normalen Straßenverkehr sehen. Ja. Hast du, aber den von dem Rabbit hast du noch gar nichts gepostet, oder?
Nee.
Ah, okay. Da sind also unsere Hörer quasi jetzt exklusiv informiert.
Das ist richtig.
Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Und ich hätte fast schwören können, dass du noch ein Auto verkauft hast. Aber Jens, ich merke schon,
ich weiß nicht,
das war so viel diese Woche.
Was habe ich denn noch verkauft diese Woche? Nee, gar nichts.
Sicher?
Nee, ich bin nicht sicher.
Worauf ich mich übrigens auch freue, kannst du da was zu sagen, wann der kommt? Du hast ihn zumindest schon geteasert. Ist der die Alpine?
Nee, kann ich nicht sagen. Irgendwie in den nächsten Wochen. Der Besitzer hat, also der Wagen kommt ja aus Stuttgart und der Besitzer hat, glaube ich, den Transport in die Wege geleitet. Ist bei deinem Transporteur bestellt sozusagen, aber ich habe noch da keinen Termin. Also der kommt jetzt irgendwann in den nächsten Wochen wieder hier aufschlagen. Alpine, ja. 310S in Weiß.
Ja. Und mit sehr, sehr heißen Felgen, ne? Sind das Gotti?
Das sind dreiteilige Gotti-Felgen, genau.
Ja, okay. Ja. Ich komme immer durcheinander bei Gotti und PLS.
Ja, die sind auch ziemlich ähnlich.
Okay.
Also vom Design her. Kommt auf die Größe an. Die meisten PLS-Wagen nur 13 Zoll gab es ja hier für die, hatte ich auf dem Uno Turbo ja auch.
Okay.
Und
ja, für mich ist diese Variante, die 310 Alpine, ist eigentlich so meine Lieblings-Alpine tatsächlich, weil ich den damals immer als extrem avantgardistisch wahrgenommen habe, als er, ich sag mal, in den 80ern noch aktuell war. Ich finde, der sah super modern aus, durch diese ja, Ecken und Kanten, die er auch hat. Also fand den immer toll. Das Einzige war der Innenraum, der irgendwie so...
Ja, das ist ja so ein, wie so ein Wildledermaterial irgendwie. Ist ja alles, im Endeffekt alles so verklebt nur mit dem Zeug.
Wie so ein französisches Alcantara, ja, was so leider ganz, nicht ja, ganz so.
Und die Sitze gab es ja in Stoff, in so einem komischen Vidur oder in Leder.
Ja. Oft aber in Stoff zu sehen, ne? Also seltener in Leder.
Also es ist schon, man hat schon manchmal so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen gebastelt ist, ne, wenn man da drin sitzt. Also auch wo so diese Verkleidung, wo die dann aneinander stoßen, weißt du, wo so ein Übergang ist, ist schon so, ja, wie soll ich sagen, es ist schon ein bisschen sportlicher zusammengebaut.
Ja, genau. Also, aber das ist ja, es gibt ja so Autos, haben wir schon oft drüber gesprochen, die dann innen auch nicht so richtig das erfüllen, was sie nach außen zeigen. Ne? Ja. Und ich finde, die Form einer Alpine war ja immer schon so ein bisschen supersportwagenmäßig, eigentlich auch aufgrund des Motor, Mittelmotorkonzepts. Ist ja ein Mittelmotor, ne?
Ja. Ja. Nee, ein Heckmotor.
Ist das Heck oder ist das Mittel?
Heck.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, das sitzt hinter der Achse.
Ja, okay. Ja. Okay. Ja, und ja, jetzt weiß ich nämlich auch, was du noch verkauft hast, Jens.
Hm?
Den Mini.
Ah, ja, stimmt, richtig.
Ja.
Ich habe ja den Mini verkauft, den blauen. Haben wir da gar nicht drüber gesprochen?
Nein.
Ah, nee, es war in der Zwischenzeit.
Ja. Hm. Der sensationelle Mini.
Stimmt, die waren ja am Sonntag hier.
Ja.
Nach unserem Podcast. Ja, ja.
Ja,
aus Aachen hier mit einem Mechaniker, der neue Besitzer. Und das ist so eine Sache, wir sind auf der Probefahrt liegen geblieben.
Nein!
Und das ist ja oft so, ja, gekauft wird das dann nicht. Ne? Mhm. So. Mhm. Und zwar, wir sind, es war jetzt ziemlich kalt und wir sind hier losgefahren und sind eine große Runde gefahren, hinten im Bielstedt auf die B5 und haben ein bisschen Gas gegeben auch. Mhm. Und rollen dann, kommt ja, wenn du in die Stadt reinkommst, dieser Blitzer und rollen ja, genau. Da an der Ampel aus.
Und dann geht er aus.
Da geht der Wagen aus.
Ja.
Ja, und gleichzeitig steigt tierischer Qualm durch die Heizung in den Innenraum unten. An der Ampel, wir so, okay, beide ganz cool geblieben. Er ist ausgestiegen, haben so an die Seite geschoben, den Wagen, haben wir vorne und die Motorhaube geguckt.
Er ist ausgestiegen, hat geschoben und du
nee,
hast...
Nee, wir sind beide ausgestiegen.
Ja, ist gut.
Und wir haben dann die Motorhaube aufgemacht. Er ist ein sehr autoaffiner Mensch, der auch zwei, drei alte Autos hat. Und den hat das in dem Moment auch nicht geschockt. Sondern, okay, was ist denn jetzt das Problem? Dann haben wir geguckt, nichts gesehen. Es hat halt gequalmt, hat dann auch aufgehört zu qualmen, aber wir haben, du sahst nichts, also keine Leckagen oder irgendwie sowas.
Wie roch es denn?
Verbrannt nach Öl.
Ah, okay, alles klar. Ja, weil man klang erstmal wie ein Elektrikdefekt.
Nee, es roch nach verbranntem Öl. So, und dann habe ich mich reingesetzt, habe ich so, okay, ich probiere jetzt mal, er soll auf den Beifahrersitz gehen. So, er hat auch keine Lust mehr zu fahren in dem Moment.
Ja.
Und dann wollte ich starten, ging ich, habe ich einen Choke gezogen, startete er auch sofort, obwohl er ja eigentlich warm war, in Anführungsstrichen. Und dann bin ich mit gezogenem Choke in die Garage zurückgefahren. Ich glaube, der war ja bei diesem Spezialisten auf dem Prüfstand, wurde eingestellt, im Sommer. Und es ist halt wirklich so, also die Minis sind von der Konstruktion her auch mal ein Clubman. Ohne Choke, selbst im Sommer brauchst du, wenn der Standlänge, musst du ihn mit dem Choke anmachen. Du startest einen alten Mini nie ohne Choke. Das kriegst du gar nicht hin. Ja, den auch so, nicht. Ja. Wenn du den nicht ziehst, du kriegst ihn nicht an. Der springt nicht an. Keine Chance. Und ich glaube, bei dieser Temperatur um 0 Grad oder minus 2 Grad, was es war, dass es einfach viel zu kalt war, dass die Einstellung einfach nicht gepasst hat.
Okay.
Und weil er ist ja mit Choke ja dann angesprungen, ist ja mit Choke ja dann auch gelaufen. Und der Mechaniker, der dabei war, der hatte so ein Digitalthermometer im Auto und haben wir geguckt, tatsächlich hatte der Motor nur 60 Grad, obwohl wir ganz schön ein Stück gefahren waren. Mhm. Also es ist ja nicht besonders heiß.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, ja, was war denn, okay, das war schon mal klar, also es liegt an der Einstellung, aber was hat gequalmt? Und dann haben wir den mit dem großen Wagenheber hochgemacht und haben alle drunter gelegen und haben Folgendes gefunden. Eine Antriebswellenmanschette, die nicht richtig sitzt, wo das ganze Fett rausgeflogen ist schon. Und unten in der Motorschutzwanne war voll diesem Fett.
Okay.
Und wir sind ja über 100 Stundenkilometer schnell gefahren.
Ja.
Diesen Fahrtwind ist natürlich Fett nach hinten geflogen, auf den Krümmer direkt.
Aber dann hat doch das Ausgehen gar nichts zu tun gehabt mit dem Qualm.
Nee, hat nichts miteinander zu tun. Ach so. Das denkt man ja erst.
Ja, klar.
Nur muss es ja erarbeiten, was war der Fehler. Und der Luft, wo die Luft in den Fußraum reinkommt, das ist genau an der Stelle, wo der Krümmer sitzt. Und da ist Fett von der Antriebswelle auf den Krümmer gekommen und in dem Moment verbrannt. Und weil wir standen, ist es hoch. Wenn wir gefahren wären, wäre es gar nicht in den Innenraum gekommen.
Okay, okay.
Und das war's.
Okay.
Und das war dann auch eine ganz faire Geschichte. Dann
kommt man auch nicht so hinter. Kommt man auch nicht im ersten Moment hinter.
Nee, kommt es nicht hinter. Nee, nee. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, pass auf. Er hat dann gesagt, er will den Wagen kaufen, weil in der Gesamtheit ist das, was er sucht.
Mhm.
Wie machen wir das jetzt? Wir arbeiten das Thema ab. Und ich habe gesagt, ja, der kann hier in die Werkstatt. Und dann hat er gesagt, das will er gar nicht, das dauert ihm viel zu lange. Dann hat er auch ein extrem faires Angebot gemacht, wo er dann sagt, pass auf, lass mir im Preis was nach, dann regle ich das selber alles. Ne?
Mhm.
So war es dann auch. Und direkt am Mittwochmorgen kam Tom Wetzel von Autokind, der hat den nach Aachen gebracht. Den war auch direkt da in die Werkstatt, wo der so einen Frühjahrscheck direkt kriegt. Eine nette, also ich habe das nur gesehen auf Bildern, er erzählt.
Ja, das hast du ja auch gepostet,
die
das
heißt
Bild.
Meistergarage.de, meister-garage.de. Die restaurieren auch Porsche, F-Modelle, Porsche.
Ja.
Und fahren auch selber Minis irgendwie. Also es ist eine mini-affine Geschichte wohl auch.
Okay.
Und kümmern sich um seine Autos halt auch.
Ja.
Und da ist der Mini abgeladen worden direkt. Und die sind ganz lustig. Die haben direkt noch Probefahrten auf dem Hof abends im Dunkeln gemacht und haben mir Videos geschickt, wie sie da rumheizen mit dem Auto. Das Auto kann ja was. Also übrigens, der hatte ja...
Ja, der war ja wild, der Wagen.
Ja, der hatte auf dem Prüfstand über 100 PS am Rad. Ich habe nochmal mit einem anderen Mini-Spezialisten gesprochen, der einen Motor nach gleichen Spezifikationen in seinem hat. Der sagt, seine hätte 95 PS. Also das ist, wo die Wahrheit liegt, irgendwo zwischen 95 und 100 PS.
Okay.
Und beim Fahren merkst du auch, wie der nach vorne will. Also wenn du auf das Gaspedal trittst, wie der schiebt.
Ja,
also der ging richtig ab. Ne?
Okay.
Genau. So, und der Mini ist komplett abgewickelt worden in der Woche. Also mit Transport, mit allem drum und dran. Da muss ich nochmal sagen, und genau, der Transporteur, also Autokind, hat den Mini weggebracht. Und hat dann den nächsten Morgen in Melle den 126er Stirling Garage Mercedes geladen und mitgebracht auf der Rückfahrt.
Mhm.
Und ich kann nur jedem empfehlen, der ein Auto mit einem bestimmten Wert und transportieren will, in Deutschland oder auch europaweit, also der Tom Wetzel transportiert auch ins Ausland, hat er auch schon für mich gemacht.
Mhm.
Das ist eine gute Geschichte. Also er hat einen extrem coolen Trailer, ganz flach, ganz groß. Einen dreiachsigen Brian James Trailer, der
auch komisch, wie sie die durchgesetzt haben, aber gut.
Ja, ja. Der ist so groß innen drin, der kann auch mal eine S-Klasse transportieren, also der 126er passt da locker rein.
Okay.
Und genau, der hat den mitgebracht und der Wagen steht jetzt auch schon hier. Da hat er auch schon, ich hatte so 2-3 Posts gemacht, ein bisschen mit dem Auto beschäftigt, so eine coole Kiste. Mhm. Der eine oder andere hatte, einer hat schon geschrieben, ja, was kostet der denn jetzt? Ich bin ja so gespannt, ich habe ja keinen Preis genannt bis jetzt. Mhm. Das werde ich auch noch nicht und ich spiele da so ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich guck mal, was nächste Woche in Paris passiert, auf der Auktion, auf der Art Curiel. Da ist ja so ein AMG, Brabus und unter anderem ein Styling Garage Flügeltürer SEC zu verkaufen.
Ja.
Mit einem Estimate, was mich ein bisschen überrascht hat.
Ja.
Das ist nämlich 400.000 bis 500.000 Euro steht da als Estimate. Und mal gucken, für welchen Preis der wirklich weggeht oder was tatsächlich Gebot ist bei dem Auto. Geht der überhaupt weg? Weil, man, wie soll ich sagen, also auch so ein Styling Garage Cabriolet, wenn man sich das mal im Detail anguckt, haben wir beide ja vorhin gemacht. Es gibt so ein paar Details, wo du sagst, okay, wenn du hinten den Kofferraumdeckel aufmachst und siehst die Scharniere, da weißt du, okay, da ist einer zu Max Bar gerannt und hat irgendwie aus einem Klappsofa...
Das ist ein Baumarkt.
Ein Baumarkt und hat irgendwie aus so einem Klappsofa, was da stand, die Scharniere rausgeschraubt und die halten jetzt die Heckklappe, weißt du, so. Da hat man Verstärkte einbauen müssen, weil der Heckdeckel wiegt irgendwie gefühlt 100 Kilo, weil ja dieser Spoiler ist ja auflaminiert komplett bei dem Auto.
Ja, ne? Ja. Also so, ich finde, also, du merkst das an vielen Dingen.
Also das sind so ein paar Sachen, die sind wirklich gebastelt, sagen wir mal. Also so. Jetzt muss man aber überlegen, das war halt Anfang 1985, da hat man andere Möglichkeiten gehabt, also,
ist so.
Oder keine gehabt. Da konntest du nichts mit dem Laser schneiden oder gibt es keinen 3D-Drucker oder irgendwie sowas.
Naja, das war ja auch keine Großserie. Also genau, nee. Also es war halt, du hast ja nicht eine Gussform für irgendwelche Dinge gemacht, nee. Sondern du hast halt gesagt, okay, komm,
ich baue
wir bauen mal was.
Und, wir bauen mal was.
Und was halt
extrem gut gemacht ist, das Dach.
Ja.
Also die Dachkonstruktion ist, erstmal stimmt die Linie. Der hat exakt die SEC-Linie getroffen.
Ja, und Achtung, wir dürfen eins echt nicht vergessen. Auch die Werkscabrios waren ja dann schon anders als die Coupés, wenn es welche gab zu der Zeit. Wir reden von Mitte der 80er Jahre. Und diese Qualität an Dach, die er hat, hier so ein Stoffverdeck und innen verkleidet und so weiter, sodass du eben auch vom Gestänge nichts siehst. Ja, guckt mal rein in das ein oder andere Cabriolet aus der Zeit. Also ein 107er. Genau. Klar ist das gut, natürlich viel, viel älter konstruiert und nie geändert so richtig. Ne?
Ja, aber auch ein 129er. Hat jetzt nicht ein traumhaftes Dach. Und das ist aber eine Platzsache. Bei diesen 107, 100, das Dach muss ja irgendwie, bei 107er ist extrem klein, der Verdeckkasten.
Richtig,
da muss das ja irgendwie rein.
Ja,
er hat ja hier einen Verdeckkasten geschaffen, indem er einen Teil vom Kofferraum weggenommen hat.
Ja.
Innen und, also praktisch innen.
Ja.
Und er hat auch die Rücksitze komplett, du guckst da zweimal rein, irgendwas ist anders. Ja, die beiden Einzelsitze, die das Coupé hinten hat, sind ja getrennt. Durch ein Mittelteil mit einer Armlehne. Der fehlt hier komplett und sitzen zusammen. Und der Platz, den die Armlehne in der Mitte eingenommen hat, den hast du links und rechts für den Verdeckkasten mit noch.
Jetzt, ja, genau.
Deshalb sitzt du, wenn du von hinten guckst und denkst immer, warum sind die Kopfschützen so dicht zusammen? Da stimmt auch was nicht mit dem Auto. Mhm. Ne?
Ja.
Also die Dachkonstruktion und die Silhouette ist top gelungen, da gibt es gar nichts.
Nee, stimmt. Also das Auto sieht tatsächlich im Gegensatz zu den meisten anderen Cabriolets, die nachträglich geschnitten wurden, auch geschlossen gut aus.
Ja, sieht sogar offen gar nicht so gut aus wie geschlossen, finde ich.
Ja, das ist klar, weil der keinen Verdeckkasten hat.
Und
ja,
und das Dach ist,
das passt
ist ja riesig, das Dach.
Genau.
Das heißt, in einen ganzen Verdeckkasten, so groß kann ja gar nicht sein, dass es da reinpasst.
Ja.
Also bleibt es oben drauf liegen und du musst ein Persenning drumherum knöpfen. Dann.
So ist es.
Die ist dabei.
Genau.
Und da ist ja der alte Brief dabei, da steht es auch drin, Abdeckung ist zu benutzen. Ne? So war der Vorschrift.
Ja.
Und auch ganz cool, sind die, also das Auto, der Frank war so nett und hat mal im Computer nachgeguckt, wann er produziert wurde. Und das war 1184.
Ja, by the way, von der Fahrgestellnummer her ist er ein paar Nummern vor meinem 500 SEC produziert worden. Also übrigens der gleiche Baumonat. Also meiner ist auch in 1184 gebaut.
Und der Wagen hat ja von Styling Garage die Plakette drin, Umbau 385. Also in der Zeit wurde er wohl umgebaut.
Ja.
Und wo ich ihn drauf hin? Ach so,
auf die Farbe.
Und da gibt es ja die ganzen Eintragungen im Brief. Und das sind halt auch noch alte Firmenbezeichnungen dabei, was ich spannend fand. Mhm. Zum Beispiel Fahrwerk und Federn, Brabus Autosport. Also ich sehe die Firma nun mal damals. Sie ist nicht nur Brabus, sondern Brabus Autosport. Und das Auto war ein totaler Mix. Der hatte die Schürzen rund, Schürze vorne, Schürze hinten, Schürze Seite, alles extra eingetragen. Lorenzer. Auspuff, AMG Sebring. Felgen, Zentra, 16 Zoll. Das ist so eine flache Scheibe mit so Schlitzen gewesen. Und genau, und dann Federn und Fahrwerk Brabus, ach so, AMG Sebring und die hatten wir alle Marken. Ne? Ja, also ja. Das Auto bestand aus mehreren Marken sozusagen. Also alle Tuning-Marken haben irgendwie einen Teil geliefert, um dieses Auto zu bauen, ne? So vom Styling her. Und er wurde
die Hall of Fame der Autotuner im genau. Grunde, alle vorhanden.
Genau, so. Alle, im Brief stehen alle drin. Ja. AMG, oh,
wir haben Folgentitel.
Eigentlich ist es ein AMG-Mercedes.
Ja.
Ne? Weil steht ja AMG hier im Brief.
Ja, ja, ja.
Okay, ist nur der Auspuff,
ja, ist ja egal. Ne? Genau.
Ja, ja. Witzig. Ja. Und der Wagen ist aber 1992 beim Zweitbesitzer schon umgebaut worden auf die 17 Zoll Borbett A. Die sind ja schon 31 Jahre drauf. Die
sehen riesig aus. Also wenn man das sieht, würde man sagen, okay, das ist 18 oder so.
Nee, 17 Zoll.
17 Zoll, weil die erstens haben sie tierisches Tiefbett.
Ja. Und dafür boah. Ist hinten sind die Kotflügel nochmal verändert worden. Ja. Die sind ganz schön gezogen hinten, ganz schönes ja. Stück, dass ja. das passt darunter. Ja. Und wir mutmaßen, dass da dann auch die Schürzen wieder abgekommen sind. Dann genau. hat er die Facelift-Schürzen
genau,
bekommen.
Genau, die glatten Schürzen ja. und nicht mehr die geriffelten.
Ja.
Ja. Ja,
was, ist, was mir noch nicht erschließt, vielleicht hat irgendeiner der Zuhörer eine Idee, ist die PS-Zahl, die auch im alten Brief steht, 175 Kilowatt, was ziemlich genau 238 PS entspricht. Und die Zahl kannte ich bis heute nicht.
Ja, ich kann das tatsächlich mal recherchieren. Entweder ist es ein Fehler
oder ich, eigentlich hätte er 231 PS, ne?
Ja, die Frage ist, also die haben ja immer was an dem Motor ein bisschen verändert, weil,
gab's schon
weil die Katalysator...
Er war ja nicht Cut-Auto ab Werk.
So, das ist nämlich erstmal wichtig. Genau wie meiner auch, auch ein Nicht-Cut-Auto ab Werk war.
Aber 238 PS habe ich noch nie gehört.
Ich gucke tatsächlich, lass mich mal eins machen, das ist doch vielleicht ganz interessant. Ich gucke mal, mit welcher KW-Zahl der spanische Brief von meinem ist.
Ja.
Weil das ist auch nochmal interessant, genau. was da so drin steht.
Genau.
Und was wir auch noch herausfinden wollen ist, das Auto war von Werk aus Paillettrot-Metallic. So, eine Mercedes-Farbe, die recht selten war, die schon cool ist und die sehr nah an dieser Farbe dran ist. Hier ist es aber ja in Anführungsstrichen Bruneirot. Man sieht, dass der Wagen, ich sag mal, innen, die Dome und so weiter, das ist alles Paillettrot, Metallic. Dadurch, dass das aber natürlich älter ist, man sieht jetzt nicht unbedingt den starken Unterschied.
Da ist ja auch kein Klarlack drauf im
Motorraum, genau,
ist matt.
Genau, und wir müssen jetzt mal gucken, wie weit eigentlich das Bruneirot am Paillettrot dran ist. Vielleicht weiß das ja sogar jemand besser.
Ja, vielleicht ist auch Paillettrot ist gleich Bruneirot. Und damals haben die bei Styling Garage das nur so genannt, haben gesagt, hier, der ist Bruneirot genau. Metallic.
Genau, wer weiß.
Haben aber verschwiegen, weil Paillettrot so selten war, kannte das eh kein Schwein. Also haben sie gedacht, komm, ist doch egal, merkt keiner.
Genau.
Ja.
So ist es.
Ah, cooles Auto, echt.
Ja, und jetzt von coolen Autos wieder zum Quartett Roulette. Ich habe heute eins mitgebracht, die allerneuesten. Vorne drauf eins deiner Lieblingsautos. Nein, aber ich mag den tatsächlich sehr gern.
Da habe ich schon einen verkauft, einen XR4i Sierra.
Ja.
Weißt du, was Besondere ist?
Ja, ja, die Karosserieform, weil er ja hinten die in Anführungsstrichen, ja, C-Säule, also im Grunde hat er eine D-Säule.
Nee, der hat ein drittes Seitenfenster.
Genau.
Und diese Karosserie mit diesen drei Fenstern gibt es nur für den XR4i.
Genau.
Auch der Sierra Cosworth
hat das nicht. Der hat die großen Fenster.
Ja, der hat die vom Zweitürer einfach
genau.
nur. Das heißt, man hat sich diesen Luxus geleistet und hat damals eine eigene Rohkarosse für ein Modell produziert. Das hat man deshalb gemacht, weil man tatsächlich in den ersten Presseberichten gesagt hat, das soll dieser XR4i soll der Ersatz für den Capri sein. Sollte ein eigenes Modell darstellen, sozusagen. Das ist natürlich Bullshit, das hat auch nicht geklappt.
Stimmt. Ja, ich würde diesmal sagen, ich zieh mal zuerst. Wir packen mal die Deckkarte weg.
Ach so, und dann 2,8 Liter Einspritzer. Ich ziehe?
Nee, ich. Nee, ich. Du hältst mir die mal hin.
Ach so,
du halt den hin. Ich ziehe eine Karte.
Oha.
Du kannst mich ja mal anders fragen. Also du hältst die Karten übrigens, na, ist egal, Banane. Hm? Ist Banane. Ja, ich kann die anderen Karten sehen. Aber
was denn?
Du hältst sie falsch rum. Aber egal,
wie,
ich habe ja die Karte. Rum. Ja, hier, so rum musst du die halten, damit ich nicht die anderen Karten sehe.
Ach so.
Also, ja, frag doch mal anders als sonst. Frag doch mal, ob du sowas schon mal verkauft hast.
Habe ich sowas schon mal verkauft?
Ja.
Ein deutsches Auto?
Ja.
Mercedes?
Nein.
BMW?
Ja.
Sechser?
Scheiße. Nein.
Fünfer?
Ja.
M5?
Nein.
535i?
Nein.
Was denn? 520i, 528i? 524 Turbo Diesel?
Nein.
Hä? Aber ein 5er BMW?
Ja.
M5, 5, ein Sport? Sportmodell?
Nein.
Kombi?
Nein.
Cabriolet? Gab's nein. Ja gar nicht. Ist ja jetzt Quatsch, sag.
Nee, ist nicht Quatsch. Hast du verkauft in der Zeit, in der wir zusammen den Podcast machen?
525i?
Nee. Nicht ganz.
Ein ETA.
Genau, ein 525e.
ETA.
Ja.
2,7 Liter Hubraum.
So ist es.
Sag mal die Daten, was steht da?
2693 Kubik.
Ja, Motorleistung.
6 Zylinder, 125 PS.
Nee, hat 129.
Ja.
Könnte ich schwören. Der hat die gleiche PS-Zahl gehabt wie ein 320er. Behaupte ich jetzt auch schon mal. Ja. Geiler Motor, das ist nämlich eigentlich ein US-Motor gewesen.
Nicht sagen. Ich weiß, was du sagen willst, aber erstmal nicht sagen. Das ist nämlich das Highlight dabei. 5er BMW, 6 Zylinder. 185 km/h Endgeschwindigkeit, ist ja ordentlich. 7,6 Liter Verbrauch.
Ja.
Und genau das ist es bei dem Auto. Das war ja dieser Sparmotor.
Das ist ein US-Motor gewesen eigentlich.
Ein Langhuber, oder?
Das für den US-Markt. Dann hat man gedacht, der ist niedrig verdichtet und hat viel Hubraum. Hat gesagt, diesen niedrig verdichteten Sparmotor, den bringen wir mal hier in ein Sparmodell sozusagen. Da gab es ja einen 325 ETA und 525 ETA. Und das ist dieser Motor. So, guck mal, das ist ein ganz geiler Motor.
Absolut, also schwärmen wir alle von, weil der einfach cool zu fahren ist.
Ne? Der hat eine
interessante Leistungscharakteristik.
Ja, Drehmoment und
genau.
Sparsam.
Genau, ist kein Rennmotor, aber eben einer, der im Alltag voll sinnig ist. Ne?
Genau, ja, ich hatte hier diesen beigen 525, ne?
Genau.
Mit diesem rückgerüsteten, versehrten Umbau.
Richtig, und total plain Jane, das Ding.
Ja,
der
ja,
hatte
ja.
auch nichts an Ausstattung.
Nee.
Aber es war auch
der war beige mit so beigen kleinen Karos.
Aber weißt du was?
Und aus erster Hand.
Genau. Aber wenn ich, auch da, ne, das ist jetzt 2 Jahre her,
ja.
Würde ich sagen, der war nicht teuer.
Ich weiß gar nicht mehr den Preis.
Hm.
Keine Ahnung, müsste nachgucken.
Ich würde dir sagen, keine Ahnung, 11,9?
Nee.
War viel teurer?
Ja.
Echt?
Ja.
Bist du sicher?
Ja, 30.000, bei mir unter 30 geht das nicht. Nee, ich weiß, müsste nachgucken.
Gut. Dann
aber das ist ein Auto mit viel Potenzial gewesen, definitiv.
Absolut,
ja, ja, ja.
Weil der auch wirklich sehr, sehr, sehr top war. Ne?
Ja, ja, ja.
So,
ja.
Du bist dran.
Ja.
Hast du so ein Auto schon mal gehandelt?
No.
Okay.
Ah, das ist eine neue Kernfrage, oder was?
Ja, finde ich schon. Ist es ein europäisches Auto?
Nein.
Ist es ein japanisches Auto?
Ja.
Ist es ein Mazda?
Nein.
Ein Honda?
Ja.
Ein, okay, Honda 80er Jahre. Concerto?
Nein.
Akkord?
Was ist denn ein Concerto? Concerto ist ein größerer Civic einfach nur, ne?
Ja, ja, genau.
Akkord, nein.
Prelude?
Ja.
Ah, also der...
Er ist die große Prelude schon sozusagen, ne? Der Facelift Prelude.
Ah, ist das Facelift? Ich hätte jetzt gesagt, nee, ist nicht Facelift.
Ist kein Facelift, ist genau. Ein neues Modell.
Ja, genau.
Größeres Modell.
Genau.
Ja, ja.
Genau. Den gab es ja dann noch, der wurde ja so ein bisschen in die 90er reingezogen.
Ja,
noch.
Das ist hier auch mehr schon Akkord Coupé eigentlich, ne? Von der
ja,
Größe her.
Ja, und auch ja, von so. Farbgebung sowieso.
Ja, ja.
Könnte auch ein Aerodeck sein.
Aerodeck gab es ja auch nochmal. Es gab ja ein Aerodeck als größeren Kombi sozusagen, als Viertür, die hieß ja auch mal.
Den
so.
Gab es auch nochmal, genau.
Den habe ich gestern gesehen auf der Autobahn.
Ja, so moderner, ne? So 90er Jahre
ja, ja.
Auto.
Ja,
ne?
Hinten mit so einem langen Heck.
Genau,
so,
genau.
Der Fuß wusste auf die Autobahn. Ist ja, oh, guck mal, so ein Aerodeck, schon sehr cool.
Der sieht recht lang aus auch,
ja,
ne?
Ja, ja,
genau,
ja,
sieht aus wie,
ja.
So eine, wie so eine Mittelklasse-Auto, aber ziemlich langes
ja, ja,
Dach.
Sehr ja. Geiles Ding.
Ja.
Honda, ist ja eine meiner Lieblings-Japan-Marken, weil es einfach früher eine Ingenieursfirma war. Ich mag aber noch mehr die noch älteren, ne?
Ja,
aber gab es nicht den dann, war der oder der Nachfolger, war es jetzt der Nachfolger oder nee, ging es bei ihm los mit der Allradlenkung auch? Wo die Räder hinten auch mitgelenkt
werden? Ich hätte jetzt gesagt, das ist der Nachfolger gewesen. Ja. Allradlenkung war ja so ein Ding Anfang der 90er dann.
Ja, ja.
Ja. Mitlenkende Hinterachse. Wobei, stimmt das mitlenkende Hinterachse oder ist es nee, Allradlenkung wirklich?
Ist Allradlenkung gewesen.
Ja, okay.
Nicht mitlenkende Hinterachse.
Okay. Was ich hier ganz witzig finde auf der Karte ist, Bei dem anderen Auto stand dabei, Verbrauch 7,1 Liter. Ne? Ja. Hier steht 7 bis 11.
Ja. Weil wir das können wir auch. Wir wissen es nicht genau. Genau.
Und ich habe übrigens an das Auto tatsächlich eine Erinnerung. Und zwar habe ich, als ich damals mein Auto neu hatte und meinen ersten Mazda zu Schrott gefahren habe, habe ich ja nach einem Auto geguckt. Und ich wollte damals schon einen E30 BMW kaufen. Aber mir ist dann so ein Prelude über den Weg gelaufen. Der war nicht teuer. Der war in einem exzellenten Zustand. Die waren ja oft... Ganz oft waren die Silber.
Ne? Ganz die waren oft, ganz oft Silber. Oft älteren Herren gehört.
Und richtig. Die gab es
auch ganz oft mit Automatik.
Ja, dieser war geschaltet, aber älterer Herr war 100%. Das Auto war in einem fantastischen Zustand und hat damals zu D-Mark-Zeiten, also das war ein 85er, würde ich sagen, und es war 1976, also es war 94, ja. So ein Auto hat nachher 3000 Mark gekostet, in einem richtig guten Zustand. Ja. Problematik war ja damals, man konnte nicht so richtig einschätzen, was passiert mit diesen ganzen Autos, die keinen Cut hatten. Weil bei so einem Japaner, der keinen Cut hatte, einen Cut nachzurüsten, das hat damals vielen Autos den Garaus gemacht. Ja. Weil du konntest, bei Mercedes haben die Leute halt investiert, 3000 Euro in einen Wurm. Du weißt, was das gekostet hat, einen Cut nachrüsten. Da ging es ja nicht um ungeregelt. Es war ja ganz schnell klar, dass du einen geregelten Cut brauchst, um Steuern sparen zu können.
Genau, und dann konntest du nur einen Wurmcut nehmen.
Richtig, bei Mercedes. Richtig. Und der war teuer, aber bei einem Mercedes hat es sich gelohnt. Ja. Wenn du aber ein 3000 Euro, D-Mark Auto hattest, hat keiner reingesteckt. Nee, und deshalb sind diese Dinger auch alle, deshalb haben diese Autos nachher nicht überlebt. Das ist, der Cut, muss man sagen, war, glaube ich, tatsächlich so ein Killer für Klassiker der 80er Jahre.
Verrückt, ne?
Ja.
Dabei ist es Quatsch.
Ja, dabei weiß man heute auch, dass der Regelbereich eines Katalysators tatsächlich sogar relativ gering ist.
Ja, genau. Heute ist man froh, wenn ein Auto nicht nachträglich einen Cut bekommen hat, weil nichts zerstört wurde, irgendwelche komischen Dinge in die Elektrik reingekommen. Bei Wurm zum Beispiel, der hat ja eigene Zündsteuergeräte gehabt, ne? Mhm. Nicht so witzig, ehrlich gesagt, heute.
Nee, genau.
Kriegst du ja nicht repariert heute, ne?
Gibt's
die Firma eigentlich noch?
Wurm?
Ja, weiß ich gar nicht. Was machen die?
I don't know.
Liefern Würmer?
I don't know.
Man weiß es nicht. Mit dem Nichtwissen gehe ich jetzt nach Hause.
Genau, wir sind am Freitag auf jeden Fall auf der Messe in Bremen.
Ja,
treiben uns dort rum, kontaktiert uns über die Medien, die ihr kennt von uns.
Ihr könnt uns auch ansprechen, wenn ihr uns seht.
Es
wäre jetzt nicht notwendig, uns eine SMS zu schicken, wenn ihr uns...
Nein, um Gottes Willen. Und wir werden uns da rumtreiben. Wir gucken mal, wir wollen auch nicht statisch an einem Ort sein, weil im Endeffekt wollen wir natürlich auch gucken, was es denn so gibt. Wir freuen uns auf die Messe. Und wo wir tatsächlich in jedem Fall vorbeigucken werden, weil der liebe Dirk mir das angeboten hat oder uns das angeboten hat, ist bei der Kultblechszene. Die haben bestimmt auch wieder einen coolen Stand. Die haben in den letzten Jahren ja immer richtig tolle Stände gehabt. Und ich freue mich drauf.
Ich freue mich sehr auf Helges Stand. Helge hat auch wieder mit Motorraver einen eigenen V8 Stand sozusagen. Ich glaube, diesmal ist Thema Pickup. Geile Sache.
Der ist, ja, also bei Helge ist das Coole ist halt immer, er verlässt einfach auch... diesen Pfad nicht und er...
Nö,
er ist, warum auch? Weil das ist halt so, das ist so dermaßen sein Stil, es ist so dermaßen authentisch, weißt du?
Ja, genau, so. Das finde ich auch, ist auch richtig, so macht man das auch.
So macht man
wir
das
sind auch, ja auch, auch so. Wir sind ja auch authentisch.
Ja, aber ich freue mich tatsächlich darüber, weil es wenige gibt, die dieses ganze Thema und auch das Thema Motorraver, was ich ja nun auch wirklich seit Ende der 90er verfolge, das so intensiv eben über die Zeit auch leben und wenn ich diese ganzen, ja, ich sag mal, diese ganzen auch teilweise manchmal trashigen 80er-Jahre-Sachen sehe, gerade auch diese V8 Pickups, Wahnsinn. Mir kam eben so einer hier, auf dem Weg hierher übrigens, so ein K30, ziemlich abgerockt mit Wohnkabine entgegen.
Echt?
Ja, mit einer Wohnkabine, die aber auch irgendwie, ich würde sagen, 15 Jahre neuer war als der K30. Aber heiß. Also von daher, da freue ich mich auch drauf, hast recht, Helge werden wir mal besuchen, vielleicht hat er ein Fahrbier für uns, wer weiß das. Gibt's das noch?
Das Fabia gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Ah, okay.
Ich glaube, nur noch Restbestände. Ich bin mir nicht sicher.
Okay. Ah, okay. Restbestände sind immer gut. Das ist der Reserva quasi.
Ja.
Also, see you in Bremen. Kommt dorthin. Habt viel Spaß. Und wie gesagt, sprecht uns gerne an. Wir freuen uns drauf.
See you later, Alligator.
Bye, bye. Ciao. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.